Hi und willkommen zum Techniker Boulder Bundesliga Podcast. Dein Podcast mit Bundesliga-News und Wissen zum Thema Bouldern und Gesundheit. Immer neu an jedem Spieltag der Techniker Boulder Bundesliga. Ich bin Juliane Fritz und ich begleite dich auf dem Weg zum Spieltag ins Boulderhaus Reutlingen. Bouldern ist eine Sportart, von der viele sagen, das fühlt sich nicht an wie Sport, das macht Spaß, da habe ich eigentlich immer Bock drauf. Aber was, wenn einen dann doch mal ein Motivationstief erwischt? Jakob von der Techniker Boulder Bundesliga hatte genau das Problem und wollte wissen, was kann ich da machen? Um diese Frage zu beantworten, haben wir Kletter- und Mentaltrainerin Melanie Michalski in den Podcast eingeladen. Und sie hatte einige spannende Gedanken und Impulse dazu. Wir schauen uns in dieser Folge auch den neuen Standort der Techniker Boulder Bundesliga genauer an, das Boulderhaus Reutlingen. Dort gibt es eine Besonderheit, die auffällig ist in der Boulderhallenszene. Dort arbeiten viele Frauen in leitenden Positionen. Wir haben uns Hallenleiterin Mirit Stanjek und Chefschrauberin Valerie Kalt in den Podcast eingeladen und mit ihnen über den Frauenanteil in der Szene gesprochen und ob sie als Chefinnen etwas bewusst anders machen. PS, Mirits Spitzname ist Miele und Valerie nennt sie deshalb im Podcast ab und zu so. Und bevor ihr diese Interviews hört, gibt's noch eine Runde Bundesliga News. Was geht bei der Techniker Boulder Bundesliga? Darüber reden wir diesmal mit Christian von der Liga. Hallo.
Hallo.
Schön, dass wir heute mit dir sprechen können. Du bist ja für die IT zuständig bei der Liga. Was ist da dein Titel eigentlich bei der Liga? Sag mal.
Also so einen Titel habe ich gar nicht. Genau, ich bin für die IT zuständig. Also pflege die Webseite, schaue, dass ich da, wenn Fehler auftreten, irgendwie gucke, woran es liegt, behebe die, entwickle auch das ein oder andere Neue dazu.
Ja, sehr gut. Und weil du so oft auf die Webseite guckst, guckst du bestimmt auch ziemlich oft auf die Tabellen und weißt, was da gerade geht. Und das ist im Moment sehr spannend, weil Reutlingen ist jetzt der vorletzte Spieltag der Saison. Und es wäre richtig cool, wenn wir zusammen mal schauen, wer liegt denn gerade vorne in den Tabellen und wo ist noch Bewegung möglich. Christian, hast du da den Überblick?
Ja, zumindest ein bisschen. Also, natürlich gibt es die üblichen Verdächtigen, die jetzt gerade ganz vorne stehen, Platz 1 bis 6. Aber da trügt der Schein so ein bisschen, weil es sind ja noch zwei Spieltage offen und jetzt gehen halt auch die Streichergebnisse mit rein. Das heißt, Athleten und Athletinnen, die jetzt noch nicht so viele Punkte haben, denen aber auch noch Stationen fehlen, können jetzt noch ganz schön weit nach vorne rutschen. Und jetzt würde man halt denken, die ersten sechs, ja, haben dann Chancen aufs Finale, sind ganz weit vorne. Aber wir haben dann auf Platz 11 zum Beispiel bei den Herren natürlich auch noch so ein Lasse von Freier, wenn der sich jetzt noch einen Deutschlandcup mitnimmt. Und da so viele Punkte macht, wie er normalerweise machen würde, dann ist er auch ganz schnell auf Platz 4 und reiht sich da vorne mit ein. Und davon gibt es noch so ein paar. Also bei den Männern sind das unter anderem der Lasse von Freier, der Joshua Meiser. Klar, Jan Heuer ist da oben natürlich gesetzt und im Moment relativ alleine mit großem Abstand. Aber genau, da werden sich wahrscheinlich noch ein paar andere zugesellen. Es kommt jetzt wirklich darauf an, wer kommt denn jetzt zu den Spieltagen noch und macht jetzt bis zum Ende auch noch mit und erscheint dann auch beim Finale, weil gerade in der Quali kann man sich auch nochmal richtig viele Punkte holen. Da zählt ein Boulder tatsächlich fast so viel wie ein ganzer Spieltag. Und ja, wenn man da dann einen liegen lässt, dann kann man da schon eine ganze Menge Punkte mit verlieren.
Das war jetzt die Herren-Erste-Liga-Tabelle, bei den Damen-Erste-Liga?
Bei den Damen, da ist es tatsächlich sogar noch ein bisschen spannender. Man würde jetzt meinen, da sind ja so einige im Deutschlandcup bei gewesen, die da auch ordentlich abgeräumt haben, die aber insgesamt gar nicht so oft mitgemacht haben. Helene Wolf ist da noch diejenige, glaube mit den meisten Punkten auf Platz 11, nee, Platz 12 sogar. Und da geht das Gleiche wie bei Lasse von Freier, wenn die jetzt nochmal einen Deutschlandcup mitnimmt und richtig viele Punkte holt, dann kann die da auch nochmal ein paar Plätze gut machen. Und dann haben wir natürlich oben auch die üblichen Verdächtigen, Charlotte Schiefer, Daria Nestarenko, die wahrscheinlich dann auch am Ende mit dabei sein werden. Aber eben halt auf den hinteren Plätzen auch noch einige, die Chancen haben aufzuschließen. Und einfach nur, weil ich das gesehen habe und weil wir beide uns ja auch, oder weil ich bei dem Thema dabei war, zu stark für die zweite Liga.
Das haben wir im Podcast besprochen, dieses Thema.
Genau, wir haben das im Podcast besprochen und fand es ganz nett zu sehen, dass gerade bei den Frauen in der ersten Liga zwei Athletinnen relativ weit vorne sind, die letztes Jahr noch in der zweiten Liga waren. Und zwar ist das einmal Julia Schwarz, die war letztes Jahr im zweiten Liga-Finale sogar und ist aktuell Platz
8,
genau. Und dann haben wir da auch noch die Nele, die ist auf Platz 13, die kommt aus der zweiten Liga, war zwar nicht im Finale, aber ist jetzt in der ersten Liga auch relativ weit oben. Ne? Also einfach nur mal so als Beispiel, ja, wie es dann laufen kann, wenn man auch aufsteigt oder aufsteigen muss sozusagen.
Ja, wir hatten in der Folge das besprochen, dass es manchmal so die Angst gibt, wenn man von der zweiten zum Beispiel zur ersten Liga geht, so bin ich denn schon stark genug für die Liga, genau, oder bleibe ich lieber noch in der zweiten, weil das vielleicht noch zu viel ist für mich, so, ne? Das ist so ein Sprung und dann wird es vielleicht manchmal kritisiert, dass man nicht in die andere Liga wechselt und man sieht zum Beispiel an diesen beiden Frauen, dass das sehr gut dann möglich ist,
genau,
da auch richtig was zu reißen.
Genau.
Können wir vielleicht auch nochmal erklären, vielleicht für alle, die da noch gar nicht so einen Einblick haben, was ist denn das Ziel jetzt gerade? Also bis zu welchem Platz wird man denn dann zum Finale überhaupt zugelassen oder eingeladen? Also wo wollen wir denn eigentlich hin, um dann letzten Endes auch im Finale in Osnabrück zu sein?
Genau, da wollen wir unter die ersten 100 Kandidaten kommen. Zumindest in der ersten und in der zweiten Liga ist das so. Da werden die besten 100 eingeladen und in der dritten Liga sind es die besten 75 jeweils von den Herren und den Frauen. Dann wird es auch noch ein paar Nachrückerplätze geben. Es gibt ja jedes Jahr auch ein paar Leute oder ein paar Menschen, die es nicht schaffen. Und ich glaube, dann gibt es so bis Platz 120, kann man noch nachrücken. Also wenn man es nicht ganz schafft, dann einfach immer wieder mal draufschauen und ein Auge aufhalten.
Genau, also da wollen wir hin, ne? Nur noch mal im Hinterkopf. Und wir schauen weiter auf die zweite Liga. Was hast du da noch analysiert? Was sind noch Namen, die man beobachten könnte, sollte, bei denen noch was geht?
Ja, in der zweiten Liga ist es tatsächlich sehr schwer, auf einzelne Namen zu schauen. Die wechseln nämlich ganz schön durch über das Jahr. Da waren teilweise Athleten und Athletinnen oben, die jetzt wieder 10 Plätze weiter unten sind, was aber vor allem daran liegt, dass in der zweiten Liga die Punkte sehr viel dichter aneinander liegen. Das heißt, da ist noch sehr viel mehr Bewegung, da ist noch sehr viel mehr möglich. Es sind auch sehr viel mehr Teilnehmer dabei als in der ersten Liga. Und wenn man dann immer schaut, dann sieht man halt Platz 1 mit 215 Punkten, Platz 6 mit 200 Punkten und Platz 20 mit 180, 190 Punkten. Das ist alles relativ knapp und da kann mit einer Station noch viel passieren. Mhm. Genauso wie in der Qualifikation. Wie gesagt, die zählt 40% insgesamt. Die Boulder in der Qualifikation zählen zehnfache Punktwertung. Es gibt 10 Stück davon. Da kann man sich ausrechnen. Am Ende gibt es halt nochmal einen ganzen Batzen Punkte. Die Verteilung ist so ungefähr 60-40. Das heißt, 60% der Gesamtpunktzahl am Ende wird durch die Leistung in der Saison festgelegt und 40% zählt aber nochmal über die Qualifikation und über die Punkteverteilung in der Qualifikation rein. Das heißt, da ist am Ende auch nochmal eine ganze Menge Bewegung möglich. Da hat man auch schon in den vergangenen Jahren gesehen, dass gerade in der zweiten Liga jemand, der am 13. oder 14. Platz stand, auch da nochmal reinrutschen konnte durch eine gute Qualifikation und am Ende unter die ersten 6 kam. Deswegen ist das da tatsächlich sogar noch ein bisschen spannender und da wird man wahrscheinlich erst am Ende wirklich sehen.
Wie ist denn das, Christian, bei dir selber? Du machst ja auch, bist ja Teilnehmer in der Liga.
Genau.
Wo finden wir dich denn aktuell?
Aktuell finden wir mich insgesamt auf Platz 9 in der ersten Liga.
Tada.
Genau, aber ich habe natürlich auch fleißig Stationen mitgenommen schon und bei mir sind leider nicht mehr so viele Punkte möglich. Also ja. Streichergebnisse habe ich schon ausgeschöpft, da müssten die nächsten Stationen schon richtig gut werden, damit ich da nochmal ein paar Plätze gut mache. Genau.
Also Platz 9 sieht ja total super aus. Und wie ist das? Die Leute können ja immer irgendwann ihre Punkte eintragen.
Ja.
Guckst du dann da auch ständig rein? Oh, wer hat jetzt hier Punkte eingetragen? So, wo stehe ich in der Tabelle? Wie ist das?
Meistens gucke ich tatsächlich am Wochenende mal rein. Unter der Woche ist nicht so richtig viel Bewegung in den Tabellen. Klar gucke ich, wenn ich im Büro sitze und generell auf der Seite unterwegs bin, schaue ich auch mal wieder mal auf die Tabellen drauf. Aber jetzt so, dass mich privat interessiert, das ist vor allem an Wochenenden, dass ich mal schaue, ach, wer war denn da? Wer hat denn da Punkte gemacht? Wer hat denn die Boulder geknackt, von denen ich vielleicht dachte, die werden nicht geknackt oder sowas finde ich immer ganz interessant. Vergleichen kann ich mich da ohnehin nicht. Ja, wenn man dann sieht, da klar, Platz 9 ist nicht so weit weg von Platz 1, wenn man jetzt einfach mal so, wenn man das jetzt so hört, aber wenn man dann die Punkte sieht und die Menschen dann nochmal an der Wand sieht, die da oben ganz vorne stehen, dann ist das schon ein krasser Unterschied. Und deswegen finde ich das immer spannend zu sehen, ja, ne, die Boulder, die dann nicht möglich waren, wer holt sich die denn noch? War das zu schwer, war das zu leicht? Auch mit Blick auf, was können wir vielleicht an der Qualität noch verbessern? Auch da, das ist so eine Sache, wo mich einfach Statistiken generell interessieren. Zu schauen, ist die Station gut aufgegangen und waren die Schwierigkeiten gut und was kann man da machen, was kann man aus den Daten rauslesen? Das sind eben auch so Dinge, weswegen ich da immer ganz gerne mal reinschaue.
Ja. Und wie ist das nach einem Spieltag, weil du das gerade ansprichst? Gibst du dann Feedback im Prinzip auch an die nächste Halle, an den nächsten Spieltag weiter und sagst so, hey, das war irgendwie unausgeglichen, die Verteilung der Schwierigkeitsgrade bei den Bouldern, können wir da was ändern? Also gibt es da immer ein direktes Feedback von Spieltag zu Spieltag?
Also nicht direkt an die Hallen, aber mit dem Peter unterhalte ich mich da vor allem auch drüber. Weil der ist ja derjenige, der am Ende auch den Überblick hat, der in allen Stationen war und der dafür ja auch in die Hallen fährt, um eben zu schauen, dass es halt überall ein ähnliches Niveau gibt. Dann nehmen wir auch, wir haben schon die erste kleine Anpassung vorgenommen. Das sind wahrscheinlich erstmal Dinge, die man gar nicht so sehr merkt, weil wir da auch vorsichtig sind. Also Boulder bauen ist keine exakte Wissenschaft und man kann natürlich Vorgaben machen und sagen, da muss eine 7C bei sein und so weiter und so fort. Ich habe das auch mal eine Weile gemacht und zwar nicht auf dem Niveau, aber ich weiß auch, wie schwer das ist, da eben genau das zu treffen, was man am Ende haben will. Deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtig. Man kann an Daten natürlich einiges ablesen, aber am Ende ist eben Boulder bauen, wie gesagt, da kann man nicht sagen, ich muss das und das und das machen und dann geht das perfekt auf und passt alles, sondern ist am Ende auch ein bisschen Glück dabei, ob es dann aufgeht oder nicht. Oder ist es dann viel zu leicht oder zu schwer gewesen für das Teilnehmerfeld. Also, kurz gesagt, man schaut drauf, aber es ist schwer, da was draus zu lesen. Deswegen sind wir mit Anpassungen ein bisschen vorsichtig und machen es langsam. Aber klar, auch das gehört so ein bisschen mit dazu, zu meinem Aufgabenfeld.
Okay, Christian, vielen Dank für die Einblicke. A, an die Tabelle. B, in was machst du da eigentlich bei der Liga? Und ich wünsche dir natürlich auch einen schönen Spieltag dann in Reutlingen, wie auch allen anderen.
Ja, vielen Dank.
Eigentlich ist das Bouldern das, was du am allerliebsten machst. Es rettet deinen Tag, wenn irgendwie alles Mist war, dann gehst du abends nochmal in die Halle und verausgabst dich an der Wand und gehst dann glücklich nach Hause. Aber was ist, wenn genau das nicht funktioniert? Vielleicht kennst du das ja, dass du dich nicht zum Bouldern motivieren kannst, es fühlt sich irgendwie alles schwer an und du vermisst diese eine Sache, die dich eigentlich immer glücklich machen konnte. Ich habe manchmal solche Phasen und Jakob von der Techniker Boulder Bundesliga, der hat mir letztes Jahr gesagt, dass er das auch hat. Und ich habe ihm gesagt, hey, lass uns doch mal mit einer Expertin darüber sprechen. Lass uns Melanie Michalski fragen, wie man mit solchen Tiefs umgehen kann. Weil Melanie ist Klettertrainerin und Therapeutin und sie kann auch einiges zum Thema Motivation sagen. Und ich begrüße jetzt Melanie und Jakob.
Hallo.
Hallo, ich grüße euch.
Jakob, zu dir müssen wir vielleicht gar nicht mehr so viel sagen. Wir haben dich schon oft hier im Podcast gehört.
Viel zu
aber
oft.
Melanie noch nicht. Melanie, deshalb ganz kurze kleine Runde mit dir. Drei Fragen. Wie bist du zum Klettern gekommen? Wie bist du Trainerin geworden? Und natürlich, warum ist Motivation ein Thema, das dich als Trainerin unter anderem beschäftigt?
Ganz kurz und knapp, wie bin ich zum Klettern gekommen? Das war aus einem Motivationsloch heraus. Und zwar habe ich sehr viel Sport gemacht, war im Fitnessstudio, Fahrradfahren. Und das hat mich alles irgendwie ein bisschen, um ehrlich zu sein, gelangweilt. Und dann habe ich zu meinem besten Freund gesagt, ob wir nicht was Neues ausprobieren können, was vielleicht wieder mehr Aufregung, mehr Spannung reinbringt. Und dann hat er gesagt, hey, pass auf, ich habe die geniale Idee, wir gehen einfach klettern. Und das war der Beginn einer großen Leidenschaft.
Oh ja.
Und es ist jetzt 22 Jahre her.
Okay. Und dann innerhalb dieser 22 Jahre hast du auch direkt gesagt, das mache ich beruflich, werde Trainerin. Wie kam das?
Ich habe Psychologie studiert und habe eine Mentaltrainerinnen-Ausbildung und habe da schon mit anderen Sportarten zu tun gehabt. Ich habe als Mentaltrainerin für ein Hockeyteam gearbeitet. Ich habe als Mentaltrainerin mit EinzelsportlerInnen gearbeitet und auch in der Nachwuchsförderung vom TSV 1860. Und ich bin da dann so reingestolpert, dass ich halt selber beim Klettern gemerkt habe, dass ich da doch mentale Themen mit mir rumtrage und habe angefangen, quasi das, was in anderen Sportbereichen gut funktioniert, habe ich bei mir selber im Klettern angewandt. Und dann ist die Idee geboren, man müsste eigentlich für KletterInnen ein Mentaltraining anbieten. Das ist eigentlich die Stellschraube, das gibt es ja noch gar nicht. Mhm. Und so ging das los und dann war das für mich die logische Konsequenz, dass ich mich auch nicht nur im Mentalen weiterqualifiziere, sondern eben auch in dem sportlichen Aspekt und die Trainerausbildungen durchgehe. Und bin so weit gekommen, dass ich quasi im Lehrteam auch TrainerInnen ausbilden darf.
Okay, Jakob, wir haben die richtige Frau hier, oder?
Also ich glaube, mehr als kompetent und schön, dass du bei diesem Podcast mitmachst.
Das freut mich. Das sehen wir mal.
Okay. Ich habe ja vorhin auch schon kurz gesagt, dass ich diese Motivationstiefs auch kenne, dass ich da manchmal durch die Halle gehe und ich gucke mir schon die Boulder an und kein Boulder motiviert mich, ihn auszuprobieren. Und ich finde das irgendwie alles blöd und denke auch, ich kriege doch eh heute nichts hin und so. Also ich habe diese Phasen genauso und denke dann auch so, hey, warte mal, das war doch mal anders. Was ist denn heute so komisch? Also ja, ich habe das und wollte euch aber auch mal fragen, wie fühlen sich diese Motivationstiefs bei euch an, wenn ihr sie dann mal habt beim Klettern oder Bouldern?
Melanie, magst du erst mal beginnen?
Gerne. Also ich kenne das, was du beschreibst, kenne ich auch gut, dass ich in die Boulderhalle gehe und merke so, puh, eigentlich wäre das jetzt gut, was zu tun. Und ich merke oft, dass es mir schwerfällt, mich zu motivieren, wenn ich sehr müde bin. Du kennst es wahrscheinlich, Juliane, mit einem Kleinkind ist man öfter mal etwas müde. Mhm. Das ist so das eine. Und das andere, wo es mir schon schwerfällt, mich zu motivieren, ist, wenn ich gerade anderweitig ein hohes Stresslevel habe.
Ja.
Das sind so meine zwei Punkte, wo ich merke, puh, jetzt müssen die mentalen Strategien her, dass ich hier irgendwas Sinnvolles noch vollbringe.
Was so absurd ist, weil man eigentlich dachte, das Bouldern hilft mir doch, wenn ich gestresst bin.
Genau.
Das ist so mein Gedanke.
Ja.
Jakob, und bei dir?
Also es fühlt sich auf jeden Fall ganz ähnlich an. Ich habe nicht so unbedingt das Problem, in die Halle zu gehen. Da helfen mir bestimmte Routinen. Bisschen so lose Boulder-Verabredungen, aber es ist klar, Dienstag, donnerstags wird eben gebouldert oder geklettert oder irgendwie Sport gemacht. Also das Hingehen, das ist erstmal nicht so schlimm, aber was mir als erstes so richtig aufgefallen ist bei diesem Motivationsloch ist, dass einfach nach spätestens einer Stunde die Luft raus war. Und früher war es eher so, dass man wirklich 3-4 Stunden mit seinen Freunden dort zusammen auf der Matte saß, zwischendurch gekickert, Tischtennis gespielt hat und dann ging es weiter und man hat projektiert.
Und wollte nicht mehr los.
Genau, wollte nicht mehr los. Und jetzt ist es wirklich so, das ist eher der Zweck, der im Vordergrund steht. Man bewegt sich. Ich merke auch, das tut mir gut. Aber nach spätestens einer Stunde denke ich mir, okay, ich kann jetzt eigentlich auch nach Hause gehen.
Das hatte ich auch schon mal. Das hat mich auch vollkommen irritiert. Okay, ja, also da finden wir uns auch irgendwie gegenseitig wieder in diesen Situationen ein wenig. Wir gehen da auch gleich nochmal rein. Ich würde aber, damit wir auch wirklich dieselben Definitionen haben, wenn wir jetzt darüber reden, über das Thema, Melanie, dich fragen, was man eigentlich zum Thema Motivation wissen sollte, was man dazu sagen kann. Was ist Motivation eigentlich? Wo kommt sie her? Wo geht sie hin, wenn sie mal weg ist?
Also ich fange damit an, was ist Motivation eigentlich? Der Begriff movere kommt aus dem Lateinischen und heißt bewegen. Und Motivation beschreibt, warum wir ein bestimmtes Verhalten einleiten, fortsetzen oder auch beenden. Also es ist die Ausrichtung des eigenen Handelns auf einen Sollzustand hin.
Auf das, was man sich wünscht praktisch.
Genau, genau. Und da kann ich jetzt unterscheiden. Da muss ich Energie für aufwenden und die kann ich unterscheiden in die intrinsische Motivation, habt ihr bestimmt schon gehört, und die extrinsische Motivation. Also kommt das, was ich möchte, kommt das aus mir heraus, aus dem hat es direkt mit dem zu tun, was ich tue, also in unserem Fall mit dem Bouldern, mit dem Klettern, oder kommen die Anreize von außen, möchte ich auf 5000 neue Follower auf Instagram, möchte ich Ruhm und Ehre, möchte ich den dicksten Bizeps haben. So, das sind eher so extrinsische Anreize.
Ich hätte jetzt gedacht, sowas wie der Chef möchte, dass ich das mache, oder ich möchte, dass ich das mache.
Genau, das auch. Also es kommt immer drauf an, ist es von außen. Also wie geht es bei der extrinsischen, geht es ganz viel um Belohnung oder Bestrafung. Ja, und wenn der Chef das möchte, dass ich das mache, mein Freund möchte, dass ich das mache, meine Freundin möchte, dass ich das mache, da geht es ja um das, was nicht direkt mit dem Klettern zu tun hat oder mit dem Bouldern. Und die intrinsische ist, wenn ich oben am Boulder ankomme, ja, ich habe irgendwie ein tolles Projekt und ich komme oben an und das ist eigentlich das Größte für mich, da anzukommen, egal ob mir 10.000 Leute zuschauen oder ich den ganz alleine im dunklen Wald gebouldert habe. Das ist das Intrinsische.
Ja. Das hört sich jetzt so an, als ob die Intrinsische eigentlich so die coolere Motivation ist von beiden.
Ist auf jeden Fall nachhaltiger.
Und die andere ist die, die man für sich vielleicht umwandeln muss in etwas, was man vielleicht auch selber möchte, weil manchmal muss man es ja tun.
Genau, also da hilft es für mich, klare Ziele zu definieren, für was tue ich denn überhaupt irgendwas? Also was ist denn der Sinn und was möchte ich damit erreichen? Also da finde ich, ist das Spannende, mir erstmal zu überlegen, was ist denn mein Motiv? Warum gehe ich denn bouldern? Geht es mir da um die Bewegung, also sowas wie Sport macht Spaß? Es wird ja heutzutage viel gesagt, dass eigentlich die Boulderhalle für viele das neue Fitnessstudio ist. Geht es mir darum, dass Sport gesund macht oder geht es mir darum, dass ich etwas erreichen möchte? Möchte ich diesen und jenen Boulder knacken? Geht es mir um das Spiel? Ja, es könnte der Wettkampf sein zum Beispiel. Oder geht es mir eigentlich hauptsächlich darum, eine gute Zeit mit Freunden zu haben? Und jetzt Letzteres, wenn mein Hauptantrieb ist, eine gute Zeit zu haben mit meiner Partnerin, mit meinen Kumpels, mit meinen Freundinnen, dann werde ich mir schwer tun, irgendwie am Campusboard meine Trainingseinheit zu absolvieren.
Mhm. Jakob, du hattest auch eine Zwischenfrage.
Genau, weil du hattest den dicken Bizeps angesprochen. Wenn das jetzt so meine Motivation ist, Sport zu treiben, also wenn das die Motivation sein sollte, ist das dann eher intrinsisch, weil es ja aus mir selber herauskommt, oder schon extrinsisch, weil es jetzt nicht direkt die Handlung in den Vordergrund bringt? Also es steht nicht der Sport an sich, die Bewegung im Vordergrund, sondern der Output, der am Ende kommt. Ist das dann eher extrinsisch oder intrinsisch?
Na, es kommt da wieder auf die Person drauf an. Wenn es mir, also der dicke Bizeps, das heißt um eine gute Muskulatur, das kann sehr wohl eine intrinsische Motivation sein, wo es darum geht, dass einfach eine gute Muskulatur was Gutes ist für meinen Körper. Oder das Extrinsische ist, dadurch, dass ich gut aussehe, habe ich irgendwie bessere Chancen bei XY. Also da muss ich gucken, mache ich den Sport des Sportwillens wegen oder weil mein Belohnungssystem außerhalb liegt oder auch außerhalb liegt.
Weil ich mir dadurch noch mehr erhoffe praktisch.
Genau. Ja, weil in der Boulderhalle lernt man tolle Menschen kennen, da könnte ja die nächste Partnerin mit dabei sein. So, und dann macht es ja Sinn, da ordentlich zu pumpen, egal ob Mann oder Frau jetzt, oder bestimmte Posen einzunehmen, um Aufmerksamkeit zu generieren. Das heißt, es geht nicht mehr um die Bewegung an sich, sondern es geht darum, gesehen zu werden, Aufmerksamkeit zu bekommen, jemanden kennenzulernen zum Beispiel.
Das klingt jetzt sehr negativ, aber zum Beispiel einfach eine bessere Fitness und Gesundheit haben zu möchten, wäre ja dann auch eher ein extrinsischer Grund.
Na, es ist schon ein Motiv, was mich antreibt und die würde ich schon eher als intrinsische Motivation bezeichnen.
Alles klar.
Also es kommt wieder darauf an, ob mein Arzt mir sagt, Sie müssen mal 20 Kilo abnehmen, gehen Sie mal Sport machen und mir dann eine Freundin erzählt, probier mal bouldern. Ja? Oder ob ich von mir heraus merke, boah, ich möchte gern fitter werden, ich möchte gesünder werden, so.
Und das dann wahrscheinlich auch wirklich zu merken, dass man es wird.
Genau.
Wahrscheinlich einerseits motivierend und weil es dann intrinsisch ist, noch viel mehr, als wenn das nur durch den Arzt kam, wa?
Ja. Also ich kenne viele Leute, die einfach dann auch wieder aufgehört haben. Ich habe ganz lange so Anfängerkurse, Anfängerinnenkurse gegeben. Und da sind immer bei jedem Kurs sind so ein, zwei Leute geblieben, die ich regelmäßig dann auch in meiner Heimathalle wieder getroffen habe, die auch weitergemacht haben und zwischen 4 bis 6 Leute, die haben den AnfängerInnenkurs gemacht und waren danach, hat man die noch 2, 3 Mal gesehen und es hat wieder aufgehört.
Und hast du bei denen mitbekommen, was die Motivation war? Also erzählst du das deshalb?
Ja, also bei vielen war es wirklich, dass es darum ging, dass es ihnen empfohlen wurde, weil sie sollten noch mal mehr Sport machen oder was für ihre Gesundheit tun. So, und bei vielen, die zum Beispiel gesagt haben, es geht dadurch Anschluss zu finden, das war total spannend, gerade beim Bouldern, ganz viele sind geblieben.
Ach, wegen der Leute sind die dann
geblieben? Ja.
Ja, okay, cool.
Und dann ging es weiter, ja, also dann kann es ja weitergehen. Ja, dann merke ich, boah, das macht mir Spaß und diese Bewegung, das ist auch ein geiles Gefühl, dann da oben anzukommen. Und wenn ich dann meinen Körper da so verrenkt habe, dass ich da irgendwie in diesen Boulder reinpasse und dann noch weiterziehen kann, dann bin ich voll im Intrinsischen.
Also es kann immer sein, dass diese intrinsische Motivation die eine Sache ist und dann, wenn man den Sport kennenlernt, dass dann noch ganz andere Formen der Motivation dazukommen natürlich.
Genau.
Und wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt ein Motivationsproblem, dann fragen wir uns ja auch, Wie können wir das denn beeinflussen, unsere Motivation? Also wir haben das Gefühl, oh, die ist gerade weg, kein Bock zu bouldern. Was könnten denn so Ansätze sein, wie man sich die wieder zurückholt?
Also für mich das erste Wichtige ist, auch wenn ich mit Menschen arbeite, dass ich mal gucke, für was möchtest du dich denn motivieren? Gibt es da ein Ziel dahinter? So, weil ich tue mir leichter, mich zu motivieren, wenn ich eine klare Orientierung habe, wo die Motivation hingehen soll, wo ich meinen Fokus, wo ich mich hinlenken kann. Mhm. Und umso klarer das definiert ist, umso klarer kann ich da reingehen. Und ich muss ja mal an das Zitat vom Udo Neumann denken, der sagt, Motivation ist, wenn man trotzdem klettert.
Klingt ja sehr extrinsisch.
Also, was er damit meint, ist, wenn ich ein klares Ziel habe, das an meiner Person, an meinem Sinn, an meinen Motiven ausgerichtet ist, dann schaffe ich das auch, mal klettern zu gehen oder mal was zu tun, wenn ich nicht ganz, also wenn ich mir eigentlich denke, puh, echt jetzt? Also, keine Ahnung, ich komme in eine volle Halle rein und denke mir, oh Gott, das Letzte, was ich gerade brauche, sind diese 3 Millionen Menschen an einem Mittwochabend um 18 Uhr in der Boulderhalle. Mhm. So, und wenn ich mir dann das schaffe, mein Ziel herzuholen, für was mache ich denn das? Dann ist die Chance sehr groß, dass ich reingehe und nicht umdrehe.
Ja, ich finde das, was du gerade gesagt hast, Melanie, das schreit jetzt danach, dass wir uns mal Jakob genauer angucken müssten, wie das bei ihm war. Also er hat das erzählt, im letzten Jahr hatte er so ein Motivationstief gehabt. Mhm. Und Jakob, magst du vielleicht mal ein bisschen genauer was erzählen? Und Melanie, du fragst so, wie du jetzt jemanden fragen würdest, mit dem du zusammenarbeitest. Jakob, hey, was ist es denn? Warum boulderst du? Also wie würde so ein Gespräch verlaufen?
Mhm. Nur dann lege ich einfach mal los, was ja, hier eigentlich gerne. Das Problem ist, würde ich sagen. Also ähnlich wie bei dir war es bei mir auch so, dass ich super viel unterschiedlichen Sport vorher gemacht habe. Mhm. Ich habe Sport studiert, war auch mal Sportlehrer. Da ist man natürlich sowieso sehr abwechslungsreich unterwegs. Und dann kam auf einmal das Bouldern dazu. Freunde haben mich mitgenommen. Bei mir gab es jetzt vorher kein Motivationsloch wie bei den anderen Sachen, sondern ich wurde da so ein bisschen reingeschubst ins Bouldern und es hat mir... Ich kann mich da noch ganz genau dran erinnern. Beim ersten Mal habe ich mir gedacht, okay, ist jetzt ein bisschen merkwürdig hier hochklettern und wieder runterhüpfen. Irgendwie ein bisschen sinnlos. Beim zweiten Mal hat es einfach nur Spaß gemacht und ich habe gemerkt, ach guck mal, das funktioniert ja eigentlich ganz gut. Und dann beim dritten Mal gab es schon so ja, große und schnelle Fortschritte und ich habe direkt gemerkt, ey, hier kann ich ja wirklich mich nochmal ganz anders bewegen, als das in den bisherigen Sportarten der Fall war. Und von dem Moment war irgendwie klar, also so eine Begeisterung habe ich noch nie für irgendeinen Sport gehabt, so vom dritten Mal an. Und dann ging es los, dann ist natürlich die Lernkurve am Anfang extrem steil, geht gut nach oben, gerade wenn man schon eine ganz gute physische Voraussetzung hat. Dann dieses Besserwerden, das ist natürlich auch immer motivierend zu sehen, ach, man kann immer schwere Sachen machen. Extreme Freudgefühle, wenn man nach ewig langem Projektieren endlich oben angekommen ist. Ja, und dann verändern sich auf einmal so Sachen. Der Freundeskreis verändert sich vielleicht ein bisschen, ne? Leute kommen und gehen, aber vielleicht eben dann doch so die ursprüngliche Gruppe, wenn die dann wegfällt, das verändert vielleicht auch einiges. Und dann kam natürlich bei mir auch noch der Job mit hinzu. Also Bundesliga, Boulder-Bundesliga heißt eben, man ist 24/7 irgendwie mit Bouldern im Kopf unterwegs und dann gehst du abends in die Halle und willst dich bewegen und irgendwie... hast du das Thema vielleicht fast ein bisschen über. Und ich habe es ja schon gesagt, dass in die Halle gehen, das ist kein Problem gewesen, aber dann einfach, wenn nach einer Stunde die Luft weg ist und ich mir denke, ja, ich habe jetzt wirklich keinen Bock, nochmal an die Wand zu gehen. Warm-up war in Ordnung, mal eine Zeit lang mit einer schönen Warm-up-Routine, mit einem schönen Warm-up an der Wand, dann wird auch mal wieder eine schwere Route projektiert, aber konsequent nach einer Stunde, ich will jetzt nicht nochmal an die Wand. Mhm. Ja, am Anfang kommt das so ein paar Mal. Irgendwann merkt man, hey, Mist, das ist irgendwie jetzt jedes Mal so. Und das war erstmal wirklich blöd, dass auf einmal dieser Sport, wo ich eigentlich dachte, stark, der begeistert mich jetzt mein Leben lang, dann doch nach einigen Jahren so seinen Reiz verliert.
Also was mich erstmal interessiert ist, ob in dieser Stunde, wo du gebouldert hast, warst du da motiviert oder hast du dich gezwungen?
Also zwingen muss ich mich nicht. Ich habe ja schon gesagt, so die Routinen, die helfen mir da eigentlich schon hinzugehen. Ich muss mich jetzt nie zwingen, in die Halle zu gehen. Habe auch komfortable Wege, muss man sagen. Dass, also die Hürde ist für mich sehr, sehr gering. Das heißt, ich gehe in die Halle, fühle mich da auch wohl. Ich muss mich nicht zwingen, an die Wand zu gehen. Das ist nicht der Fall. Aber der Spaß ist auf jeden Fall häufig weg gewesen. Oder vielleicht auch immer noch weg. Also so ganz raus aus dem Tief bin ich, glaube ich, noch nicht.
Gibt es bei dir ein Ziel? Also gibt es irgendwas, wo du gerne hin möchtest mit deinem Bouldern?
Tja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Und auch wenn mir klar ist, irgendwie, dass Ziele helfen, fällt mir das schwer, das zu definieren. Das hängt natürlich immer davon ab, auch wie viel Zeit hat man. Und das hängt sicherlich auch damit zusammen. Oder das wäre auch meine Frage dann so ein bisschen vielleicht an dich, wie, inwiefern das ein Faktor ist. Ich habe es ja gesagt, am Anfang geht es ganz schnell voran. Man wird schnell immer besser, immer stärker, schafft schwerere Sachen. Und irgendwann kommt natürlich der Punkt, an dem es sich ja ausverbessert hat, ohne zusätzliches Training. So, dann muss man eben gezieltes Krafttraining machen, Fingerkrafttraining, dehnen vor allem, so diese ganzen Sachen, damit man an der Wand eben auch einen Fortschritt merkt. Und ich habe irgendwann überlegt, ob man von dem Fortschritt eigentlich vielleicht so ein bisschen weggehen sollte. Denn jetzt mit Anfang 30 geht es halt auch einfach nicht mehr alleine. Ich weiß nicht, ob auch das vielleicht so ein Loch dann auf einmal hinterlassen kann, da wo früher einfach dieser natürliche Erfolg war, dass das jetzt nicht mehr so ist.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja das Schöne, dass wir, wenn wir was neu anfangen und gerade beim Bouldern, so wie du das so schön beschreibst, da passieren Erfolgserlebnisse, da passieren Fortschritte und es passiert einfach nur dadurch, dass ich das tue, dass ich mich mit zwei Personen zum Bouldern verabrede oder mit einer ganzen Clique und indem ich das tue, merke ich, ich werde besser. Also es ist ja genialer geht's ja gar nicht, ja? Dopaminausschüttung pur. So, und dann passiert es, dass das plötzlich nicht mehr so ist. Jetzt hast du gesagt, einige haben aufgehört, der Freundeskreis verändert sich, das heißt, so, ich denke mir, wahrscheinlich war schon auch eins deiner Motive wirklich dieser soziale Austausch, die Connections mit den Leuten, mit denen du gehst. Und das ist nicht zu unterschätzen, dass das schon auch eine wichtige, für viele Menschen eine wichtige Komponente ist, warum sie in die Halle gehen.
Ich würde schon sagen, wenn ich in der Halle bin und mich dann auch bewegen möchte, ne, ich gehe ja auch in die Halle, um Sport zu machen und mich zu bewegen, dass ich dann teilweise eigentlich eher ein bisschen gesprächsscheu bin. Also man hat ja beim Bouldern, das ist ja immer so ein Ablauf, also immer ein Wechsel zwischen ich bin an der Wand und gebe alles und dann sitze ich wieder auf der Matte. Mhm. Und ja, diese Phasen auf der Matte sitzen, ich bin da immer ein bisschen ungeduldig und kann mich da gar nicht so richtig irgendwie, weiß ich nicht, unterhalten, socializen. Wenn es dann nicht direkt wirklich ums Bouldern geht und wie kann ich jetzt meinen nächsten Go gestalten, dann fällt mir das tatsächlich eigentlich eher schwer.
Okay. Erstmal klingt es für mich so, dass wenn ich im Bouldern ein Ziel habe, wenn es um irgendwas geht, das ist ja meistens dann ein Leistungsziel, sage ich jetzt mal, was wir beim Klettern haben oder beim Bouldern, dass ich eine bestimmte Tour, ein Boulder, sei es in der Halle eine bestimmte Farbe oder draußen Boulder XY oder wie auch immer, dass ich das klettern möchte. Das hat eine andere Motivation natürlich, als wenn ich einfach nur in die Halle gehe, weil ich das halt so gewöhnt bin. Ja, und wenn, so wie du es beschreibst, bist es halt gewöhnt, 2-3 Mal die Woche abends in die Halle zu gehen. Das ist so ein Automatismus. Das heißt, die Schuhe laufen von alleine. Und für mich ist da schon auch die wichtige Frage, nochmal zu gucken, wie haben sich deine Lebensumstände verändert? Und vielleicht braucht es jetzt ein konkretes Ziel, weil du merkst selber, du sagst, ich habe nicht mehr diese 4 Stunden. So, ich schaffe das nicht mehr. Das war früher anders. Jetzt eine Stunde, wo ich sage, hey, automatisch alles richtig gemacht. Ja, weil effektives Training, sage ich mal, ja, brauche ich nicht 4 Stunden in der Boulderhalle rumhampeln, sondern da reicht mir eine Stunde, 1,5 Stunden aufwärmen, trainingsspezifisch bouldern oder was auch immer gerade die Einheit ist und dann wieder nach Hause gehen. Oder halt mit einem Freund, Freundin noch unterhalten, aber Training beendet. 4 Stunden ist ein bisschen Spaß haben. Also es ist nichts Spezifisches.
Ist jetzt praktisch klettertrainingsspezifisch gar nicht so sinnvoll eigentlich.
Genau.
Ja, also das ist natürlich ein guter Punkt. Das heißt, ich kann auch einfach guten Gewissens nach einer Stunde keinen Bock mehr haben, weil ich weiß, ich habe in dieser Stunde gut was geleistet und bin vorangekommen.
Genau, und du kannst es aber nur sagen, wenn du weißt, was eigentlich dein Ziel ist. Und das macht für mich den Riesenunterschied. Und wenn, also ein Ziel zu haben, für was tue ich das? Und es kann sein, wenn dir das jetzt im Moment schwerfällt, auch ein Ziel zu setzen, was möchte ich heute in der Einheit? Was wäre heute gut? Mit welcher Idee, mit welchem Sinn gehe ich heute in die Boulderhalle?
Kannst du Beispiele geben, was, also wenn du mit den Leuten redest, könntest du denen sagen, könnte das zum Beispiel dein Ziel sein, Jakob, oder das? Also falls die Leute sagen, ich weiß gar nicht, was ein Ziel sein kann.
Ein langfristiges Ziel könnte vom Jakob zum Beispiel sein, dass er irgendeinen bestimmten Boulder einfach für sich bouldern möchte. So, und jetzt ist dieses Ziel, Ganan, es ist irgendwie vielleicht ein Boulder im Tessin. Ja, das heißt, du kommst jetzt erstmal vielleicht nicht hin. Tessin liegt gerade unter Schnee. So, das heißt, die Halle ist gut, um dort zu trainieren. Und jetzt kann es aber sein, dass du heute einen vollen Arbeitstag hast und eigentlich total fertig bist. Und heute Abend hast du dir vorgenommen, schwere Boulder zu ziehen. Also einmal die Woche willst du schwer bouldern, einmal die Woche willst du eher so im mittleren Bereich bouldern. So, und jetzt ist heute der Abend, wo du sagst, du willst schwer bouldern. Und du merkst, du bist total platt. Ja, weil du einen langen Tag hattest, weil es anstrengend war, vielleicht gibt's noch irgendwo einen Konflikt mit irgendwem. Also so, du bist emotional und physisch, bist du eigentlich eher auf Couch-Modus. Und dann kann es ja hilfreich sein, nicht in die Halle zu gehen und zu sagen, oh Gott, ich muss jetzt heute schwere Boulder ziehen. Ja, weil dann gehst du ja über dich, deinen mentalen und deinen physischen Zustand drüber. Sondern was ich da hilfreich finde, ist einmal kurz innezuhalten und nochmal abzugleichen. Ist das wirklich heute das, was mir gut tut und was auch gesundheitsfördernd ist? Da müssen wir auch noch dran denken.
Kann ich das denn im Vorhinein immer so gut einschätzen? Also ist dann nicht vielleicht dann auch der Schweinehund in einem selber, der einen dann eher auf die Couch zurückdrückt? Und in dem Moment fühlt es sich vielleicht besser an, aber langfristig wäre es besser, wenn man sich am Abend erschöpft auf die Couch setzen kann, weil man sich doch aufgerappelt hat?
Naja, das, also, das ist total nett, weil diese Frage kriege ich natürlich bei fast jeder Person gestellt. Ich meine, woher merke ich, dass es jetzt der Schweinehund ist, der da an die Tür klopft? Ja?
Ja.
Das hilft natürlich nur, wenn ich absolut ehrlich zu mir bin. Und es kann am Anfang schon mal 10 Minuten, eine Viertelstunde, dass ich im Auto sitze und mir wirklich Gedanken mache, wie geht's mir gerade und was wäre jetzt gerade gut? Ja, um dann Alternativen zu haben, wenn ich solche Tage habe, brauche ich Alternativen. Und die fallen mir in dem Moment, wenn der innere Schweinehund sagt, komm, Couch, 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 du willst doch nur auf die Couch. Ja, das kann so laut im Kopf werden. Ich glaube, das kennen wir alle. Und ich brauche davor vorgelegte Alternativen, die ich mir vorher einmal überlege, dass ich meinem Tun wieder einen Sinn gebe. Also zum Beispiel zu sagen, okay, meine schweren Boulder heute, das ist irgendwie eher utopisch, das zu machen und könnte auch verletzungsgefährdend sein in meinem Zustand, wie ich gerade bin. Alternative habe ich A, B und C, heißt, ich könnte heute Abend zum Beispiel mich auf meine Technik konzentrieren und ganz bewusst auf saubere Treten achten oder auf die präzise Hüftauslösung. Das könnte ich machen. Ich könnte zum Beispiel mir vornehmen, ich kletter 15 Boulder im mittleren Schwierigkeitsgrad. Und mein Ziel ist es, jeden der Boulder zu flashen. Also so, dass ich mir so kurzfristige Zwischenziele setze für den heutigen Abend.
Da wird wahrscheinlich dann auch das Belohnungssystem dann irgendwie so ein bisschen eingeschaltet, weil man ja dann das geschafft hat, was man sich vorgenommen hat, auch wenn es nicht ganz das war, was man ursprünglich vorhatte.
Ja.
Also das fühle ich total, was du gerade beschrieben hast. Letzte Woche war ich mit meinem Kollegen und Freund Christian, der auch mit bei uns im Team ist, und der Valerie zusammen im B, und wir haben innerhalb von, was war das, eine Stunde 20 Routen oder sowas gemacht, 20 Boulder. da ging es so schön um Ausdauer und das hat mich extrem motiviert. Also es war total schön, da so effektiv durch die Routen durchzumarschieren, einen Flash nach dem anderen sich zu holen und wirklich immer auf die Uhr zu gucken, schaffe ich das? Da war so ein bisschen in Ansätzen ein ganz kleines bisschen kompetitiv, aber vor allem auch so ein bisschen spielerisch und sich gegenseitig motivierend jetzt da durchzuziehen. Solche Sachen dann wahrscheinlich als Ziele sich zu setzen für die Stunde, ne?
Genau. Also ich erinnere mich, ich habe, wenn ich mich mit einem Freund zum Bouldern verabrede und wir haben uns immer nach der Arbeit verabredet und jetzt hat er einen Job, wo er sehr gefordert ist und ich habe einen Job oder hatte einen Job, wo ich auch sehr gefordert war und erstmal hat uns geholfen, dass wir eine Verabredung hatten und dann haben wir ganz oft einen Abgleich gemacht, hey, wie geht's dir gerade? Puh. Mhm. Und wie geht's dir gerade? Ja, auch eher puh. Okay, pass auf. Wir machen heute wieder Sternchensystem. Heißt, wir suchen uns Boulder aus und die Person, die ein schöner klettert, kriegt ein Sternchen. Da dürfen andere Motive plötzlich anspringen. Mhm. Da war natürlich dieses Gemeinsame, dass man sich gegenseitig dann noch sagt, komm, das geht und ja, so das Spielmotiv, ganz wichtig. Mhm. Ja, kann auch sehr hilfreich sein.
Das ist ein total schönes Beispiel mit dem, wer klettert schöner, weil das so ein bisschen weggeht von dem Leistungsmotiv. Ne, wenn man sich fragt, wofür trainiere ich, dann kommt so als erste Antwort vielleicht immer ganz schnell, ja, der und der schwere Boulder. Ob es jetzt draußen oder in der Halle ist, so der und der schwere Boulder, das wäre doch total cool.
Genau.
Na, und wenn das dann aber nur noch mit ja, hartem zusätzlichen Training erreichbar ist, dann macht es halt irgendwie dieses Leistungstrainingsziel irgendwie schwierig. Außerdem ist ja auch die Frage, wie lange kann ich das überhaupt aufrechterhalten? Also irgendwann ist ja dann auch mal Schluss mit der Leistungssteigerung. Der Fokus auf, ich mache das jetzt so schön wie möglich, der gefällt mir richtig gut.
Also was da vielleicht für mich der wichtige Unterscheidung ist, zu gucken, ich habe Ergebnisziele. Ja, das ist der 7A-Boulder, der 8C-Boulder oder so, oder der blaue Boulder da hinten in der Ecke oder der grüne Boulder da vorne an der Wettkampfwand. Das sind die Ergebnisziele. Und dann, was da total hilfreich ist, ist, wenn ich solche Ergebnisziele habe, die ja doch sehr motivierend sein können und auch sehr demotivierend, ja, wenn ich merke, puh, jetzt muss ich irgendwas anderes machen oder hart trainieren oder so, dass ich mir dazwischen Prozessziele setze. Und das ist genau das, was du beschrieben hast und das, was ich gerade noch ein Beispiel gebracht habe, wo es um die präzise Ausführung, um das Volumenbouldern, wo ein Zeitaspekt mit drinnen ist, das kann total hilfreich sein, sich anders nochmal zu motivieren und eine Dopaminausschüttung zu bekommen.
Den Zeitaspekt, jetzt würde mir noch einfallen, ich meine, wir haben ja auch ab und an mal Deutschlandcups mit IFSC-4-Minuten-Modus, sich einfach mal gegenseitig 3 Routen auszusuchen und dann einen kleinen Mini-Wettkampf zu machen. Jetzt hast du 4 Minuten Zeit, diese Route zu schaffen vielleicht als Spiel.
Ja, super. Und wichtig ist aber wieder zu gucken, da gibt es ja ganze Bücher, die gefüllt sind, was ich tun kann. Und ich finde es schon wichtig zu gucken, für was tue ich's. Habe ich ein klares Ziel? Und ich denke mal, dass gerade in unserem Lieblingssport gehen doch sehr viele Menschen mit einem klaren Ziel auch ran, würde ich jetzt mal sagen.
Mindestens 10 Routen in der ersten Techniker-Boulder-Bundesliga.
Zum Beispiel.
Ja, die Bundesliga macht auf jeden Fall gute Ziele. Ich habe mal eine Frage oder naja, eher eine Selbstbeobachtung gerade zu dem Thema, weil bei euch kam jetzt oft diese Idee, sich zu verabreden und zusammen vielleicht eine kleine Challenge zu machen. Ich bin jemand, der gerne alleine bouldert und ich habe das auch für mich immer so wie so eine Art, ich gehe mal in mich, ich meditiere mal so ein bisschen für mich vor der Wand und das ist was, was mir auch immer viel Spaß gemacht hat. Und ich habe jetzt gerade in letzter Zeit gemerkt, dass ich das nicht mehr so gut hinkriege. Und ich habe jetzt ein Podcast-Gast hier in der Techniker-Boulder-Bundesliga gewesen, der Bilal, der Trainer aus Hannover, der hat mir beim Warm-up etwas gesagt. Der meinte, mach mal im Warm-up irgendwie hintereinander ein paar leichte Boulder, so, also schon irgendwie nicht zu leicht, aber so, dass du dich gut daran aufwärmen kannst. Und nach dem Boulder, mach mal kurz eine Pause, guck mal in dich, guck mal, wo dein Körper gerade warm wird, so. Und ich habe das jetzt mitgenommen und habe gemerkt, dass ich viel zu wenig, obwohl ich immer sage, dass dieses Bouldern ja für mich mein, ich gehe mal in mich und meditiere, dass ich das in letzter Zeit viel zu wenig gemacht habe. Und dass es mir hilft, mich nach einem Boulder hinzusetzen und zu gucken, was macht das gerade mit meinem Körper, weil mir genau das fehlt. Melanie, dieses Thema Mama von einem Kleinkind zu sein. Man achtet so wenig auf den eigenen Körper, weil man eigentlich nur mit diesem kleinen Menschen beschäftigt ist, der sehr viele Bedürfnisse hat und sehr viel von dir möchte. Und du merkst nicht, dass du Hunger hast, dass dir irgendwas wehtut oder sonst was. Und ich habe gemerkt, dass ich beim Bouldern dann denke, oh, ich muss jetzt ganz schnell was für meinen Körper machen, weil ich habe jetzt hier gerade meine Me-Time und muss hier was abreißen. Und dann merke ich aber, ich bin nur gestresst und habe gar keinen Spaß in der Halle. Und ich habe jetzt gerade damit angefangen, einfach nur einen Boulder zu machen und danach zu gucken, was macht er gerade mit meinem Körper. Das ist gerade so ein Thema, wo ich denke, okay, das finde ich richtig cool.
Doch, das kann man sich ja wahrscheinlich als Ziel setzen, ne? Ja.
Genau, das wollte ich gerade sagen, da zu gucken, da bin ich in einem Prozessziel, zu gucken, dass ich habe jetzt eine Stunde Zeit, bouldern zu gehen, und da kannst du eine Skala einführen, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sehr bin ich mit meinem Körper verbunden? Wie sehr bin ich bei mir? Und wenn du in die Halle reingehst, ich weiß nicht, kannst du es spontan aus dem Bauch sagen, Juliane? Wenn du das letzte Mal in der Halle warst, wie sehr warst du mit deinem Körper verbunden auf einer Skala von 1 bis 10?
Warte mal, was ist 1, was ist 10? Sag nochmal.
1 ist gar nicht verbunden und 10 ist total verbunden.
Oh.
Jetzt wird es metaphysisch hier.
Naja, es liegt bei einer 3, 4 wahrscheinlich. Nein, nicht super. Das Allerschlimmste, unverbunden sein, aber...
Ja. Ich glaube, das muss man wahrscheinlich nochmal einschätzen, wenn man vorher die Skala im Kopf hat und nicht so retrospektiv.
Es geht retrospektiv, geht's auch. Kann total interessant sein, weil das kann mich wieder motivieren. Also jetzt haben wir bei der Juliane gesagt, okay, 3 bis 4. So, und jetzt könnte sein, Juliane, das nächste Mal, wenn du zum Bouldern gehst, spürst du in dich rein und guckst, wie bist du gerade verbunden? Das kann auch mal bei einer 2 sein. Es kann auch mal bei einer 5 oder bei einer 7 sein. Und dann zu gucken, realistisch einzuschätzen, was ist denn möglich? Ja, und wenn du halt bei einer 2 bist, ist halt, ja, keine Ahnung, was ist dann möglich? Das musst du wahrscheinlich selber sagen.
Dann ist es sowieso ganz schön schwierig, wenn man so gar nicht verbunden ist, allein schon ein Warm-up zu machen. Also
ja. Und es sieht dann halt auch ganz anders aus. Da brauche ich nicht irgendwas abspulen, sondern dann geht es vielleicht darum, das Warm-up geht los, sich erstmal hinzusetzen und wirklich einfach mal zu atmen.
Genau, ja.
So, und einfach mal einzuatmen und darauf zu spüren, bis wohin atme ich. Und dann kann ich beim Warm-up schon gucken, okay, mein Ziel ist es jetzt, dass ich in den nächsten 3 Minuten, wo ich hier sitze und nur atme, in Anführungsstrichen, mal zu gucken, dass ich in den Bauch atmen kann. Also wenn ich ankomme und merke, wo ich atme irgendwie gerade mal so bis zum Brustbein, dann zu schauen, okay, wie lange, ich nehme mir jetzt die Zeit und ich höre erst auf zu atmen, bis ich es schaffe, bis in den Bauch zu atmen. Ich muss immer gucken, wie geht's mir gerade und mit welcher Motivation, also mit welcher Idee, mit welchem Sinn, mit welchem Motiv gehe ich heute in die Halle? Also ist es, wie du jetzt sagst, Juliane, meine Me-Time? Ist es, wie der Jakob sagt, geht's da um Bewegung, Spaß, ja? Oder geht's um die Leistung? Und das Fatale ist, dass wir uns so oft anstecken lassen von dem, was andere tun. Und eigentlich geht es vielleicht um Bewegung oder es geht um den eigenen Körper zu spüren. Und wir lassen uns anstecken von den anderen 100 Menschen in der Halle, die irgendwie im Leistungsmotiv unterwegs sind.
Ich finde die Frage immer witzig, wenn ich jemanden treffe in der Halle. Hey Juliane, was ist gerade dein Projekt?
Ja, genau.
Und ich denke so, ich habe keine Projekte.
Ich musste mir gerade vorstellen, wie unsere Zuhörer und Zuhörerinnen im Auto sitzen auf dem Weg zur Bundesliga-Station und ganz tief in ihren Bauch einatmen. Und das mal versuchen alle.
Und das ist aber, das finde ich so interessant. Also ich habe mir für dieses Jahr mal ein neues Ziel gesetzt für mein Klettern. Und da fällt mir jetzt auf, wenn ich in die Halle gehe, dass ich gehe gerade in die Halle oder ich war jetzt am Wochenende in der Halle, um wirklich bewusst zu trainieren. Also was zu tun, was für mein Projekt, das ich mir ausgesucht habe, hilfreich ist. Und dass mir auffällt, dass die Menschen gehen in die Halle und die haben quasi 3-mal die Woche, arbeiten die an ihren Projekten.
Das ist zu viel?
Ich würde sagen schon, weil du bist ja, also da machst du ja 3-mal die Woche, dass du irgendwo jeder in der Maximalkraft drinnen bist, dass du deinen Kopf ganz anders forderst. Und ich weiß nicht, ob das, wie produktiv das ist. Und was dann passiert, ist natürlich, dass du merkst, du kommst nicht weiter. Hm. Und dann kann ich verstehen, dass da ein Motivationstief entsteht. Weil es ist kein Training, das ist Projekte klettern, das ist Wettkampfmodus an. Stellt euch mal vor, ihr müsst dreimal die Woche einen Wettkampf machen.
Das heißt, wir können uns für unsere Woche an jedem Bouldertag ein anderes Ziel setzen, vielleicht uns das schon vornehmen, aber müssen dann eventuell kurz vor der Session nochmal in uns reingucken, ob es heute wirklich das Richtige für uns ist, zu trainieren oder zu projektieren oder lieber zu atmen.
Genau. Und zu projektieren heißt ja Gas geben. Gas geben, mental auch Gas geben, dranbleiben, auch eine, zum Beispiel eine Verletzungsgefahr mit in Kauf zu nehmen. Also sage ich natürlich nicht, dass ich mich verletzen will, aber es ist anders, wenn ich ein Projekt versuche durchzuklettern oder zu bouldern, als wenn ich sage, heute gehe ich zum Training, weil Training ist was Strukturiertes, es ist was Zielgerichtetes und es ist auf jeden Fall etwas, was gesundheitsfördernd ist und nicht verletzungsgefährdend.
Mhm. Also ich finde, das sind schon einige spannende Impulse von dir. Und das ist ja jetzt sehr auf Jakob zugeschnitten gewesen oder auch auf das Beispiel, was ich genannt hatte. Hast du vielleicht noch 2, 3 Beispiele aus deiner Arbeit, wo du sagst, okay, es kann zum Beispiel auch was ganz anderes sein. Also Person XY, mit der ich gearbeitet habe, bei der war es so und das hat dir geholfen. Also fast vielleicht noch ein weiteres Beispiel, was anschaulich ist.
Ja, mir fällt gerade eine Person ein. Und mit der habe ich gearbeitet, ihr Partner ist ein sehr starker Seilkletterer in dem Fall. Und sie ist auch ganz gut dabei und sie hat gemerkt, dass immer wenn sie zusammen in den Urlaub gefahren sind, dass sie sich nicht motivieren konnte, in die schweren Touren einzusteigen. Das war total spannend. Also, dass sie lieber in den leichteren, die auch schon schwer waren, also in den leichteren Touren unterwegs waren, dass sie eine totale Blockade hatte, auch wenn er ihr die Echsen schon drinnen gelassen hat und alles vorbereitet hat, sie konnte da nichts, sie ist dann da rein und das war so, oh, puh, ja, mei, muss ich jetzt auch nicht machen. Und das Interessante ist, dass es sie selber aber auch gestört hat, dass sie sich da nicht motivieren kann, weil so ein Teil von ihr schon auch gesagt hat, hey, komm, probier's doch. Und es wäre doch eigentlich cool, auch mal eine schwerere Tour zu klettern.
Das klingt ja jetzt so ein bisschen so, als ob da der Grund die Diskrepanz vom Niveau her wäre bei den beiden. Und wie geht man dann damit um? Also es ist ja dann auch blöd zu sagen, okay, dann fahren wir jetzt nicht zusammen in Urlaub, sondern wir fahren in Urlaub zusammen mit Leuten, die auf dem gleichen Level sind wie wir. Wie ist dann die richtige Vorgehensweise?
Also es war total spannend, weil also er hat so eine wirklich intrinsische Motivation, der will sich fordern. Also der findet es einfach total geil, sich zu fordern, sich zu schinden, da rumzuprobieren, in die verrücktesten Bewegungen reinzugehen, so um dann am Ende diese Tour zu ticken. Und das, der ist weder auf Social Media noch sonst irgendwo, das macht er wirklich für sich und für sie. Das haben wir dann rausgearbeitet. Ihr geht es wirklich darum, einmal um den sozialen Aspekt. Einfach, dass sie mit ihrem Partner zusammen eine gute Zeit hat. Sie liebt es, an den Felsen zu sein, in den Klettergebieten, in fremden Orten, an Orten, wo nicht alle Personen in den Urlaub hinfahren. Das ist für sie, da geht ihr das Herz auf. So, sie sagt auch, ich würde auch mit dem in Kletterurlaub fahren, wenn ich nicht klettern könnte. Wenn ich eine Verletzung hatte und ich würde nur sichern, da wäre ich auch schon glücklich. Und da seht ihr schon, da ist der Unterschied. Und wir denken beim Klettern oder beim Bouldern immer so oft, wir müssen da in dieses Leistungsmotiv rein. Wir müssen uns da auch steigern und besser werden und so. Und es ist manchmal gar nicht die Sache.
Heißt das, sie hätte in dem Fall weniger an ihrer Motivation zum Bouldern arbeiten müssen, sondern mehr an der Einstellung dazu, für sich selber zu akzeptieren, ich muss jetzt mir gar nicht den Druck und das schlechte Gewissen machen, weil ich nicht in die schweren Routen möchte. Ich fühle mich doch auch wohl, wenn ich einfach nur beim Sichern mit dabei bin.
Genau.
Also wäre es da der Blickwinkel?
Ja, genau. Also es war total spannend. Für sie war das erste Aha-Erlebnis schon, ich darf anders sein. Ich bin auch Kletterin, wenn ich nicht den Drive habe, 8Bs zu ziehen, dann darf ich mich auch Kletterin nennen. Das war so das Erste, ich muss mich nicht schinden. Und auch, dass es für ihn völlig okay ist, wenn sie sich nicht schindet. Also sie musste sich da auch nochmal rückversichern bei ihm. So, weil er, also wir können ja immer nur von dem ausgehen, was wir selber denken. Und er hat sie natürlich versucht zu motivieren, in die schweren Touren einzusteigen.
Ist ja ein Erfolgserlebnis, was bei rauskommen könnte, ne?
Genau, und für sie war es halt nur frustrierend, weil sie schon mit einer ganz anderen Körperspannung in diese Tour eingestiegen ist, weil sie eigentlich von vornherein gar keinen Bock hatte, da reinzugehen. Und das Interessante ist, in dem Moment, wo wir gearbeitet haben, die hat mir dann geschrieben aus ihrem nächsten Urlaub, den sie dann quasi gemacht haben, sie hat gesagt, sie ist noch nie so viel geklettert und sie hat noch nie so viele schwere Touren geklettert wie in diesem Urlaub. Und sie hat gesagt, sie hätte nur Spaß.
Wie verrückt. Also man nimmt sich vor, ich muss mich gar nicht zwingen, da reinzugehen. Ich muss kein schlechtes Gewissen haben. Und dann legt man vielleicht mit ein bisschen leichteren Sachen los. Und die Folge ist, dass man viel mehr schwere Sachen am Ende macht, als man das sonst gemacht hätte.
Genau. Also es war so die Ziel, also einfach diese Zielsetzung für sich zu haben, wieso fahre ich in Urlaub? Wieso mache ich diesen Kletterurlaub? Und dann zu sagen, ja, mir geht es wirklich darum, dass ich eine gute Zeit habe. Und ihr Ziel war, einfach eine gute Zeit zu haben. Und natürlich sein Ziel war auch, eine gute Zeit zu haben. Und sein Ziel war halt auch, 5-8As oder 5-8Bs oder was zu klettern. Weil der braucht es. So, und er hat sein Ziel erreicht. Und sie ihres auch. Und gleichzeitig hat sie halt noch ein paar Routen mit dem Koffer nach Hause gebracht.
Also wirklich so die Einstellung zum Sport und zur Motivation kann wahrscheinlich viel häufiger doch nochmal reflektiert werden, als man das vielleicht denkt. Mit ja, einem kleinen Zirkelschluss zur Mitte des Podcasts. Du hast gesagt, die eine Stunde Training ist ja voll in Ordnung.
Ja.
Na, für mich auch so ein, ja, einfach mal Perspektive ändern oder die Einstellung ändern. Warum ärgere ich mich über die Stunde, darüber nur eine Stunde zu gehen? Eigentlich könnte ich mich lieber freuen, in dieser Stunde so motiviert wie möglich zu sein und dann das zu akzeptieren, dass es danach eben doch reicht.
Genau. Und das Interessante ist, ich glaube, was halt passiert ist, dass du dich mit dir selber verglichen hast, unbewusst, und vielleicht auch mit anderen verglichen hast. Das ist halt so State of the Art, oder? Ich gehe halt bouldern und da verbringe ich da den ganzen Abend. Und wenn ich mit Athletinnen arbeite, ist für mich die Überschrift heißt Selbstfürsorge. Und da geht's darum zu gucken, was ist das, was ich gerade brauche. Und wenn du einen anstrengenden Job hast, wo du eh viel unterwegs bist, wo du eh quasi die meiste Zeit mit diesem Sport verbringst, dann vielleicht noch in Hallen, ja, dann ist für dich der entspannende Moment wirklich vielleicht die Tür zu Hause zuzumachen und auf der Couch zu sitzen, die Beine hochzulegen und eine Dokumentation, einen Krimi oder einen Liebesfilm anzugucken, weißt du, sowas gar nicht mit diesem Sport zu tun hat.
Ich verrate jetzt nicht meinen Fernseher.
Das wäre aber auch mal spannend. Dann macht es total Sinn, das effektiv zu gestalten. Ja, wenn ich weiß, für was gehe ich rein? Also für was zahle ich den Eintritt und wage diesen Schritt in die Halle?
Man kann ja übrigens auch auf der Couch sitzend vielleicht sich Motivation holen. Melanie, was hältst du von der Idee? Bei mir ist es so, ich finde es auch manchmal motivierend, mir coole Kletterfilme anzugucken, wo Leute über ihre Motivation reden, warum sie den Sport machen. Man sieht, wie Leute irgendwie ein spannendes Projekt schaffen. Ist das auch ein Tipp, dass man sagen kann, ey, heute, ja, ich will halt auf die Couch, aber irgendwie kann ich mir trotzdem meine sportliche Motivation hier auch nochmal über den Bildschirm holen. Ist das was?
Juliane, du hast die Wettkämpfe von der Techniker Boulder Bundesliga vergessen auf unserem YouTube-Kanal.
Jakob, du hast total recht. Man kann auch sich die Wettkämpfe der Techniker Boulder Bundesliga auf YouTube angucken. Wäre das eine Idee?
Unbedingt.
Yes.
Ich finde es sehr motivierend. Ich erlebe das auch, wenn ich das, ich gebe das in der Tat oft Athletinnen und Kundinnen als Hausaufgabe auf, dass sie doch mal sich Videos anschauen, YouTube-Channels. Dass gerade auch, wenn ich mit Frauen arbeite, zu sagen, okay, schaut euch wirklich bewusst auch mal Filme und Videos von coolen Frauen an, die klettern, die bouldern. Schaut da mal rein, Instagram mal zu gucken, was machen die, wie machen die es, weil oft wird ja auch ein bisschen was von der ihren Training verraten. Das kann so hilfreich sein. Also ich schaue mir gerne Klettervideos an Und dann alleine auch, um so eine Idee zu bekommen, was ist denn eigentlich alles möglich? Und welche Gebiete gibt's noch? So, und dann merke ich, da kriege ich feuchte Finger und will eigentlich sofort losfahren.
Aber ist da nicht auch die Gefahr, dass man wieder in diesen sozialen Vergleich reingeht und sich eben mit den Protagonisten und Protagonistinnen aus dem Film ja zu sehr vergleicht?
Ich glaube, das Spannende ist, wenn du dir, ich würde es unterscheiden, einmal wenn du dir ProfisportlerInnen anschaust, die sind so weit weg von uns breiten SportlerInnen, dass wir da wirklich einfach nur von lernen können, weil wir können gar nicht die Intensität, also die machen das ja als Vollzeitjob. So, aber Ansätze, sich davon rauszunehmen, ist total hilfreich. Also auch, ich habe mich mit dem Alex Mikros unterhalten und ich habe den auch gefragt, wie er das macht, wenn er in der Früh aufsteht und merkt so, boah, heute ist irgendwie nicht mein Tag. Und der hat eine total spannende Strategie, weil er sagt, ich stehe dann trotzdem auf und ich fange halt mal auf der Yogamatte an und bringe mal meinen Körper und meinen Geist langsam ein bisschen in Aktion und danach entscheide ich nochmal. Also ich finde solche kleinen Sachen, die so Profis von sich geben können, so hilfreich sein, zu sagen, ah ja, okay, ich muss jetzt nicht heute früh aufstehen und gestern Abend schon beschlossen haben, heute mache ich Maximalkrafttraining oder sowas, ja. Und dann wache ich in der Früh auf und alles in mir sträubt sich. Ich darf langsam anfangen und ich darf mir das auch nochmal überlegen, ob das für heute wirklich das Richtige ist, wenn das sogar Profis machen.
So kann ich praktisch meinen Fokus und meinen Blickwinkel aufs Ganze auch nochmal ein bisschen vergrößern insgesamt, ne?
Ja, genau.
Ich hätte noch so ein paar Fragen. Und zwar hatte ich mal bei Instagram gestern mal nachgefragt, wie es denn eigentlich ausschaut. Was sind eure Erfahrungen und vielleicht Möglichkeiten, damit umzugehen? Und ich würde dir einfach mal so ein paar Aussagen oder Tipps mal vorschlagen und bin super gespannt, was du davon hältst, ob das vielleicht so eine Binsenweisheit ist, die eher kontraproduktiv ist oder ob du sagst, ja, absolut. Oder vielleicht kommt es auch ganz auf die Person an. Bist du ready?
Total gerne, ja, super.
Alles klar. Also, wenn ich mal demotiviert bin, dann muss ich einfach eine Pause machen. Die Motivation kommt wieder zurück.
Ja, ich würde da noch was dazusetzen. Eine Pause machen kann hilfreich sein, weil ganz oft, das erlebe ich, wenn ich mit Kundinnen arbeite, ist die Demotivation hat wirklich mit der äußeren Welt zu tun, dass halt da gerade einfach wirklich vielleicht viel los ist. Und dann kann es helfen, dass ich mal ein bisschen kürzer trete. Und gleichzeitig macht es Sinn, sich auch hinzusetzen und mal zu überlegen, was ist denn das, was mich gerade demotiviert? Also gibt es da irgendwelche Faktoren? Ist es meine Boulderpartnerin zum Beispiel? Ist es die Halle? Ist es, dass wir gerade Anfang Januar haben und die Hallen super voll sind? Hatte ich gestern zum Beispiel eine Kundin, die das dann rausgefunden hat. Da ist natürlich die Idee, okay, kannst du schrauben, kannst mal später, also schrauben im Sinne von, kannst du irgendwie was verändern in deinem Tagesablauf, dass du vielleicht mal in der frühen Runde in die Halle gehst, vor der Arbeit. Und sonst kann es hilfreich sein, es ist so ganz oft, das erlebe ich, dass Menschen haben das im Kopf, ich muss dreimal die Woche in die Halle gehen. Ja, das kann bei einer 40-Stunden-Woche echt Stress bedeuten, wenn ich dann vielleicht im schlimmsten Fall noch eine Familie zu Hause habe, mich noch irgendwie um Wäsche oder Einkauf und Haushalt kümmern muss und vielleicht auch mal noch eine Freundin treffen will oder einen Freund, der nicht bouldert. Dann bin ich ganz schön gefordert.
Ja. Also Pause schon sinnvoll und wahrscheinlich auch mal mehrere Wochen vielleicht sogar, oder?
Ja, und das Anpassen. Also zu gucken, was brauche ich, um mich zu motivieren und wie sind meine Rahmenbedingungen gerade?
Jetzt wäre die nächste Frage genau das Gegenteil. Also auch wenn es mal nicht so läuft und man keinen Bock hat, einfach durchziehen, dranbleiben, weitermachen, die Motivation kommt von alleine zurück.
Ja, kann ich auch voll mitgehen. Und die kommt dann zurück in dem Moment, wenn ich mein Training so gestalte, dass ich Erfolgserlebnisse bekomme, dass in meinem Gehirn Dopamin ausgeschüttet wird. Wenn ich weiter das mache in der Intensität, wo ich jetzt merke, da passiert nichts und da einfach stupide da dran bleib, weiß ich nicht, ob wir da von psychischer Gesundheit sprechen können. Also es würde schon hilfreich sein zu gucken, was möchte ich? Und dann vielleicht ein paar Stellschrauben auch zu verändern, dass ich wieder Freude habe, dass ich Erfolgserlebnisse bekomme.
Also weitermachen, durchziehen, ja, aber nicht ohne Anpassung auf die eigenen Bedürfnisse.
Genau. Und vielleicht, was auch oft hilfreich sein kann beim Thema Durchziehen, ist, dass ich mir überlege, wie fühlt sich mein Körper, wie fühle ich mich danach, wenn ich es durchgezogen habe. Mhm. Also ich denke gerade zum Beispiel an Krafttraining. Für mich, also ich würde lieber bouldern gehen als Krafttraining machen. Und gleichzeitig fühlt sich mein Körper schon ziemlich gut an, wenn ich das Krafttraining durchgezogen habe. Und das muss ich mir vor dem Training einfach wirklich bewusst machen, wie geil sich das anfühlt, wenn ich es geschafft habe.
Man kennt das vielleicht so, es gibt Leute, die fangen an zu joggen und kaufen sich direkt die beste Ausrüstung. Ne? Ich kaufe mir jetzt einen teuren Schuh, dann motiviert mich das auch nochmal. Mhm. Oder ich kaufe mir jetzt die elektrische Zahnbürste, weil ich dann immer Zähne putzen möchte, ein teures Fahrrad, dann fahre ich wirklich Fahrrad. Solche Sachen gibt es ja auch im Bouldersport. Also ich kaufe mir jetzt das teure Hangboard und hänge mir das zu Hause hin oder irgendwelche Rip-Verstärker, sonst irgendwas, hole mir vielleicht die Jahreskarte. Das kann ja, können ja unterschiedlichste Sachen sein. Ist das motivierend?
Na, das ist kurzfristig motivierend. Das ist ja das, von was die Fitnessstudios leben. Diese Jahreskarten, wo keiner kommt. Wenn ich das nicht mit einem klaren Ziel verknüpfe, ist es nicht motivierend.
Mhm. Regelmäßig auf Wettkämpfe gehen, ist das motivierend oder nicht?
Das kommt, würde ich sagen, kommt auf die Person drauf an. Ob es motivierend ist oder nicht. Wenn ich eine Person bin, deren Motiv schon dieses Spielmotiv ist und die diesen Wettkampf als Thrill, also wo diese Dopamin- und Adrenalinausschüttung in einem gesunden Rahmen ist, dann kann das sehr motivierend sein.
Das heißt, man kann die Spieltage der Techniker Boulder Bundesliga ruhig mal ausprobieren, ob einem das motiviert oder nicht.
Unbedingt.
Unbedingt. Darauf wollte ich doch jetzt hinaus mit der letzten Frage.
Sehr gut.
Ja, aber okay, aber ich habe gelernt, ich zwinge niemanden, wenn er keine Lust hat auf sowas. Das ist auch natürlich richtig.
Es wird auch nicht funktionieren, oder?
Nee. Ja, das waren so ein paar schnelle Fragen aus dem Internet. Vielen Dank für die zügigen Antworten.
Sehr gerne.
Und Jakob, danke, dass du nochmal in die Community reingefragt hast und ein paar Gedanken mitgenommen hast. Und das waren jetzt schon wirklich einige Ansätze, wie man mit Motivationstiefs umgehen kann, in denen sich wahrscheinlich der eine oder die andere wiederfinden. Melanie, hast du zum Schluss noch ein paar Gedanken, die du uns mitgeben möchtest, über die wir noch gar nicht gesprochen haben? Also dein letztes Wort hier quasi heute.
Ja, ich glaube, das, was mir wirklich wichtig ist, zu unterscheiden, bin ich Breitensportlerin oder bin ich Spitzensportlerin? Und wenn ich im Breitensport unterwegs bin, darf ich mir auch getrost schon auch mal sagen, dass ich in die Boulderhalle, in die Kletterhalle gehe, weil ich Spaß haben möchte. Also versteht ihr, wie ich meine? Das ist nicht, ich muss nicht mein Geld damit verdienen, meinen Lebensunterhalt, sondern es geht darum zu überprüfen, für was gehe ich in die Halle und was ist mir da wichtig. Und da darf immer unbedingt der Spaß mit dabei sein. Und dann ist es vielleicht auch leichter, sich mal in die Halle zu gehen und sich mal zu schinden und mal gezielt zu trainieren, um sich einen kleinen Wunsch, ein Ziel zu erfüllen, sei es ein bestimmter Boulder, sei es eine Route. Und der Spaß darf da aber nicht auf der Strecke bleiben. Ist anders wie beim Leistungssportler. Ich glaube, die müssen ganz oft auch mal was machen, wo sie keine Freude mehr haben.
Okay, ja, ganz wichtiger Punkt zum Schluss. Vielen Dank. Und vielen Dank euch beiden für dieses schöne Gespräch.
Danke.
Sehr gerne.
Die Techniker Boulder Bundesliga macht Halt im Boulderhaus Reutlingen und vielleicht triffst du dort Astrid, die Inhaberin der Boulderhäuser, oder Mirit, die Leiterin vom Boulderhaus Reutlingen, oder Bilge, die Thekenleiterin, oder auch Valerie, die Chefschrauberin. Und vielleicht fällt dir da jetzt auf, hey, warte mal, da gibt's ja nur Chefinnen. Das ist tatsächlich etwas, das auffällt in der Boulderhallenlandschaft, dass so viele Positionen, zumindest in dieser Halle, von Frauen besetzt sind. Deshalb machen wir jetzt einen Talk darüber. Ist es jetzt etwas Besonderes oder irgendwie ganz anders, wenn eine Halle von Frauen geleitet wird? Laufen die Dinge in Reutlingen vielleicht anders? Gibt es hier mehr Support für die Frauen in der Szene und so weiter? All das können wir jetzt besprechen mit Mirit und mit Valerie. Hallo.
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 Ja, dieses Thema Frauen im Boulder-Business bzw. der Mangel an Frauen im Boulder-Business, das begleitet mich schon, seit ich 2018 mit dem Binweg-Bouldern-Podcast gestartet habe. Ich hatte damals für einen Talk über Rootsetting in Berlin eine Frau gesucht, damit da nicht nur Männer in diesen Podcast-Folgen reden, und ich habe tatsächlich keine gefunden. Es gab damals in Berlin zwei und eine war verhindert und die andere war gerade dabei, aus Berlin wegzuziehen. Heute ist das zum Glück schon etwas anders geworden. Ich würde wahrscheinlich viel eher auch eine Frau finden für ein solches Interview, aber es ist trotzdem immer noch nicht ausgeglichen. Und deshalb die Frage an euch: Wie sehr ist das im Boulderhallen-Business noch immer ein Thema, dass man merkt, die Orte werden von Männern erdacht oder gebaut oder geleitet und so weiter?
Ja, ich würde jetzt mal aus der Perspektive von einer Chefschrauberin sozusagen sprechen, und ich kenne eigentlich fast niemanden bei uns in der Gegend, also eigentlich keine Frau, die Chefschrauberin ist. Von daher, das ist ja schon mal ein großer Punkt, was eigentlich nicht geht. Und auch wenn ich in anderen Hallen zum Beispiel schraube, dann bin ich schon auch oft die einzige Frau. Und ein Chef ist meistens eigentlich ein Mann. Und auch, ich kenne jetzt nicht so viele Chefs von den Hallen, aber da sieht es, glaube ich, ähnlich aus.
Mhm. Genau, da würde ich noch was dazu sagen. Ich kenne auch kaum jemand. Wenn man jetzt mal nur aufs Boulderhaus schaut, mit 4 Häusern hatten wir kurzzeitig auch eine Situation, wo 3 Häusern von Frauen geleitet wurden, was, denke ich, auch selten ist. Wenn man hier in der Gegend schaut, sind alle Hallen von Männern geleitet, bis auf unsere Kletterhalle auch in Reutlingen. Also vielleicht ist das auch ein Reutlinger Thema, wer weiß. Aber sonst ist es natürlich schon noch eher eine Seltenheit, würden wir sagen.
Ist es denn ein Thema, wo ihr sagt, das ist wichtig, dass wir da noch mehr drüber reden, und ein Thema, das Veränderung braucht? Was ist eure Meinung dazu?
Also ja, wir sind der Meinung, dass man immer noch auf jeden Fall darüber reden muss und dass es auf jeden Fall auch noch eine Veränderung braucht. Ich denke, wenn man jetzt in die Hallen schaut, in die Boulderhallen, in die Kletterhallen, da sieht man natürlich mehr Frauen. Da ist der Anteil, kann nahezu bei 50-50 sein, und das ist ja eine schöne Entwicklung. Viele Frauen entdecken jetzt den Sport als Hobby, und ich denke, das ist die richtige Richtung. Aber wenn man jetzt nach draußen geht, an Fels, da ist dann das Geschlechtergefälle einfach wieder viel größer. Ich denke, da ist das Thema Risiko oder Angst spielt dann da wieder eine größere Rolle. Und aus meiner Erfahrung und auch in den Gesprächen mit Frauen ist dann schon eher so, dass Frauen sich eher hinten anstellen, einfach ein bisschen vorsichtiger sind, ängstlicher. Und ich denke, das hängt schon viel auch mit den frauenspezifischen Stereotypen zusammen. Wenn jetzt in einer gemischtgeschlechtlichen Umgebung, also wenn Männer dabei sind, ist es, glaube ich, aus meiner Erfahrung schon so, dass die Frauen sich hinten anstellen und vielleicht eher in diese vorgeschriebenen, von der Gesellschaft vorgeschriebenen Geschlechterrollen verfallen. Und ich denke, wir sehen auch, dass Stereotypen fallen, aber wir sehen auch an den Zahlen von weiblichen Führungskräften oder Headsetterinnen oder Rootsetterinnen schon, dass die Entwicklung schon noch sehr langsam ist und dass es noch zu gering ist. Und deshalb sind wir auf jeden Fall der Meinung, dass man das Thema noch besprechen muss. Und wir sind auch der Meinung, dass man geschlechterspezifische Veranstaltungen noch machen kann. Es war ja immer die Frage, stärken solche Veranstaltungen Stereotypen oder nicht? Also meiner Meinung nach sind wir noch an dem Punkt, wo Frauen sich gerne noch untereinander mehr austauschen können, sich gegenseitig vielleicht Ängste nehmen und sich dadurch dann hoffentlich auch ein bisschen freier entfalten können. So.
Mhm. Valerie, was würdest du sagen? Ist es für dich auch ein Thema, was weiterhin besprochen werden sollte und wo du auch dir wünschst, dass es sich noch verändert?
Ja, also ich denke auf jeden Fall, dass es auch noch ein Thema ist. Also ich muss auch ehrlich sagen, Merit hat ja gerade eben von diesem kleinen Push geredet, den man Frauen noch geben kann. Und ich muss sagen, persönlich habe ich das auch gebraucht. Also ich bin auch durch so einen kleinen Push überhaupt ins Rootsetten reingekommen und auch durch so einen Push überhaupt in diese Headsetter-Rolle reingekommen. Also es gibt auf jeden Fall super starke Vorbilder schon, weibliche Vorbilder. Aber um sich selber nochmal in diese Position zu denken, braucht man irgendwie nochmal so ein bisschen was, habe ich im Moment das Gefühl. Sonst wären es ja schon mehr Frauen in den leitenden Positionen. Mhm. Von daher denke ich, ist es schon noch ein Thema, worüber man reden sollte.
Und jetzt eine Frage, die man sehr allgemein beantworten kann, aber auch auf Boulderhallen bezogen. Wie fühlt es sich für euch persönlich an, in einem von Frauen geführten Business zu arbeiten? Also wenn ihr vielleicht auch schon eine andere Perspektive hattet, was ist anders, was ist gut, was ist vielleicht nicht gut?
Also das ist, glaube ich, sehr viel Gefühlsebene jetzt, aber ich habe den Vergleich auch zu anderen Hallen und mir geht es in anderen Hallen auch gut, aber ich habe hier schon nochmal ein anderes Gefühl einfach und habe das Gefühl, dass ich mit Mirit zum Beispiel noch mehr auf Augenhöhe reden kann. Also wir können auch Dinge zusammen entscheiden und drüber reden, was ich richtig gut finde. Ja, also ich traue mich einfach viel mehr, Dinge anzusprechen zum Beispiel. Aber ich weiß jetzt, ist jetzt auch schwierig, das vielleicht auf Frauen wirklich zu beziehen, weil vorher hatten wir auch einen guten Headsetter zum Beispiel und mit ihm kam ich auch super gut klar. Also mit ihm konnte ich auch Sachen besprechen. Das ist dann natürlich irgendwie schwierig, das jetzt auf Frau oder nicht Frau zu beziehen.
Ja.
Ja, ich denke, es ist wirklich sehr viel Gefühlsebene und sehr subjektiv. Aber was uns schon auffällt, ist, dass wir merken, dass wir ein bisschen anders kommunizieren. Ich denke, bei uns Frauen geht es oft immer um diese Gemeinschaft. Keiner hat ein starkes Ego, was sich jetzt in den Vordergrund drängen will. Also wir versuchen ja schon immer, dass sich alle wohlfühlen und jeder auf seine Kosten kommt. Also das fällt uns schon auf, dass es jetzt kein starkes Ego gibt, was dominiert. Hm.
Ihr habt jetzt eben schon eine spannende Sache genannt, wo ihr gemeint habt, ey, das machen wir anders, vielleicht oder ein bisschen anders als in anderen Hallen, dass ihr zum Beispiel bei dem Thema Kommunikation anders handelt. Würdet ihr sagen, dass es auch noch andere Dinge gibt, die bei euch in der Halle anders sind? Vielleicht, weil ihr als Frauen eine andere Perspektive habt oder weil ihr vielleicht eurer Stellung in der Szene euch bewusst seid als Frauen und deshalb vielleicht auch Dinge anders macht? Also gibt es da noch Dinge, die vielleicht auffallen?
Ja, wir hatten jetzt letzte Woche zum Beispiel so einen Kleidertausch. Wir haben verschiedene Aktionen, die, glaube ich, schon einen weiblichen Touch haben. Und beim Kleidertausch hat man es gemerkt, einfach, dass doch der Anteil an weiblichen Klamotten sehr viel größer war und was wir auch haben, ist eine Krabbelgruppe. Ich als Zweifachmama schaue auch in die Richtung ganz anders und will da auch einfach Eltern stärken. Ich will jetzt nicht sagen, dass ein Papa das nicht kann, also denke ich gar nicht, aber es fällt vielleicht hier auch ein bisschen auf.
Was ich noch finde, was auffällt, wenn man bei uns in die Halle läuft, ist einmal, dass es zum Beispiel auch auf den Toiletten oder sowas, da gibt es Frauenutensilien. Es gibt einen Wickelraum und es wird sehr viel Wert da auch auf Sauberkeit gelegt. Ja, und insgesamt finde ich auch, ist unsere Halle sehr gemütlich gestaltet. Mirit hat sich zum Beispiel auch sehr viel Mühe bei der Möbelauswahl gegeben, hat so ein bisschen in einem Vintage-Stil alles eingerichtet. Also ich glaube, insgesamt hat man einen sehr großen Wohlfühlfaktor. Ich will jetzt nicht unterstellen, dass es das in anderen Hallen nicht gibt, diesen Wohlfühlfaktor, aber es könnte natürlich sein, dass das irgendwie durch die weibliche Person in der Führungsposition, dass das daher kommt.
Ich habe noch ein anderes Beispiel, was mir bei dem Thema immer mal wieder auffällt. Die erste Halle, in der ich bouldern war, da gab es eine Klimmzugstange, die war so hoch angebracht, dass da eigentlich nur ein normal großer Mann ankommt und ich kam an diese Klimmzugstange nicht an. Und ich konnte noch keinen Klimmzug, ich wollte aber lernen, einen Klimmzug zu machen. Das Schöne war, dass der Hallenchef mir dann so ein kleines Holzpodest gebaut hat, auf das ich draufsteigen konnte, damit ich an die Klimmzugstange überhaupt erst rankomme. Und das ist aber so eine Geschichte, die für mich so ein Beispiel dafür ist, dass es in der Boulderhalle wichtig ist, vielleicht schon beim Bau und auch beim Betrieb, ganz verschiedene Menschen mitzudenken. Also dass Männer mitgedacht werden, dass Frauen mitgedacht werden, Kinder mitgedacht werden, Menschen mit Behinderung mitgedacht werden, verschiedenste Körpertypen, die natürlich auch Lust haben zu bouldern, zu klettern. Und vielleicht ist es eher so, dass ein Mann eher eine männliche Perspektive mitdenkt und dass dann halt eben eine Klimmzugstange zu hoch hängt. Dass das vielleicht in einer Halle, die von Frauen gemacht wird, auch schon wieder ein Stückchen anders ist. Würdet ihr sagen, dass es aus eurer Perspektive gesehen auch in dieser Richtung vielleicht andere Dinge gibt in eurer Halle? Sind eure Klimmzugstangen zum Beispiel vielleicht ein Stückchen weiter unten?
Ja, unsere Klimmzugstangen sind tatsächlich weiter unten. Aber man muss schon auch sagen, dass es jetzt keine Frau war, die Halle geplant hat. Also genau, Astrid war auf jeden Fall mit dabei. Aber es waren Männer, die Wände geplant haben, die ganzen anderen Dinge durchdacht hatten. Und wir hatten auch das Problem, unser Beastmaker war recht hoch für Frauen oder für kleine Menschen. Das gibt's hier natürlich bei uns auch, aber wir versuchen natürlich schon zu beachten, dass wir den verschiedensten Menschen gerecht werden. Und ich denke, das kommt jetzt beim Bouldern dann ganz stark. im Routenbau wieder zum Vorschein, weil man da ja dann bedenken muss, okay, ich schraube einen Boulder für kleine, für aber auch große. Und ich denke, da kann Valerie dann nochmal was sagen.
Sehr gerne, genau nach dieser Root-Setting-Perspektive hätte ich natürlich als nächstes auch noch gefragt. Also was ist da vielleicht, Valerie, dein Gedanke, was ist da deine Philosophie?
Was wir vorhin ja auch schon mal vielleicht ein bisschen besprochen waren, war das mit der Kommunikation, dass es das wichtig ist. Das hatten wir eher so auf untereinander, also zwischen mir und Miele zum Beispiel oder mir und Mirit besprochen. Und das ist mir aber auch zum Beispiel beim Routenbau sehr wichtig. Also ich versuche irgendwie, dass da Kommunikation auf der gleichen Ebene stattfindet, dass ich auch versuche, mein Ego da irgendwie ein bisschen herabzuspielen und zum Beispiel auch, was ich oft in anderen Hallen bis jetzt beobachtet hatte, dass zum Beispiel der Anspruch von der Headsetterin oder vom Headsetter sein muss, dass sie zum Beispiel die Stärkste im Team sein muss. Und das bin ich zum Beispiel jetzt nicht. Und da, finde ich, kann man auch als Headsetterin sein Ego runterspielen und sagen, wir sind ein Team und müssen das zusammen machen. Und wenn mein Team sagt, das passt, dann passt es auch. Und das hatte ich zum Beispiel in anderen Hallen nicht unbedingt immer der Fall. Also da war es so, wenn es wegen der Headsetter nicht schafft, dann ist der Boulder kacke. Und bei sowas versuche ich dann zum Beispiel einzugehen. Aber da bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob das unbedingt daran liegt, dass ich eine Frau bin oder dass es vielleicht auch eher an meiner Art der Kommunikation liegt und dass es ein Mann zum Beispiel vielleicht auch so sein könnte.
Das Thema Kommunikation haben wir jetzt zweimal angesprochen. Mhm. Und kannst du zwei, drei Dinge nennen, was für dich eine gute Kommunikation im Team ausmacht?
Also was ich zum Beispiel finde, ist, dass am Ende beim Testen, dass man Kritik einstecken kann auf jeden Fall. Aber was mir auch wichtig ist, dass man auch Kritik geben kann und dass man das im Team dann gut kommuniziert. Also das ist mir zum Beispiel sehr wichtig. Und da würde ich schon auch sagen, dass ich auch RoutenbauerInnen so auswähle, dass das im Team funktioniert und nicht, also klar, ich würde jetzt auch einen RoutenbauerIn nehmen, die gut sind, aber mir ist es dann auch einfach wichtig, dass die im Team zusammenarbeiten können und da halt gut kommunizieren, was vor allem den Kritik beim Testen angeht.
Und gibt es vielleicht noch Dinge, die du als Leiterin deines Teams anders machst? Also ist es zum Beispiel so, dass du auch externe Frauen vielleicht eher einladen würdest, um genau das ein bisschen zu befördern, dass mehr Frauen dort in diesem Beruf unterwegs sind?
Ich muss sagen, dass ich noch nicht so lange in dieser Stellung bin, deswegen auch selber noch relativ viel hin und her experimentieren muss und will. Ich würde sagen, was wir jetzt gerade schon anfangen, ist zum Beispiel, dass wir so eine Art Frauenworkshop jetzt machen, also um auch Frauen sozusagen ins Schrauben reinzubekommen. Deswegen nehme ich keine externen sozusagen, aber ich würde gerne, wir haben auch ein festes Team und da würde ich zum Beispiel gerne noch ein, zwei Frauen mehr integrieren. Und deswegen machen wir jetzt diese Woche zum Beispiel diesen Workshop. Ich bin damals zum Beispiel auch ans Schrauben gekommen durch so eine Art Workshop für Frauen, um denen diese Hürde sozusagen zu nehmen. Deswegen denke ich, da mache ich vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung. Genau, aber das ist auch noch in den Anfängen, da ich jetzt auch noch nicht so lange in dieser Position bin. Und was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass vielleicht auch die Hürde für andere Frauen kleiner ist, mich vielleicht auch anzusprechen, ob sie bei uns schrauben dürfen. Da habe ich jetzt noch keine Erfahrung, aber das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Wie ist das Feedback auf diesen Workshop? Also ich höre ja manchmal auch von Chefschraubern, die dann sagen, ja, es ist ganz schwer, eine Frau zu finden, weil es melden sich da ja gar keine Frauen, die den Job gerne machen möchten. Wie ist das Feedback auf diesen Workshop, den ihr jetzt angekündigt habt?
Also sehr positiv. Wir hatten ihn ausgeschrieben und nur auf Instagram und hatten dann nach 2-3 Stunden waren 6 von 7 Plätzen waren schon weg. Also ja, ich glaube, die Frauen, die sind da draußen, die haben Lust zu schrauben und das auch mal zu testen. Ich glaube, es fehlt einfach so dieser kleine Push und ja, den geben wir natürlich gerne. Und wir sehen das auch so ein bisschen als Chance, was zu verändern. Wir haben einfach die besondere Situation, jetzt so viele Frauen im Team zu haben und wir finden es total spannend zu sehen, wie es sich entwickelt mit den Dingen, die wir machen. Wenn man jetzt den Klettersport anschaut, der war so lange männerdominiert und ich glaube auch, das sind einfach grundlegende Sachen, sehr maskulin festgesetzt. Und wenn wir jetzt allein auch wieder den Routenbau nehmen, Frauen haben ganz lang nur an Bouldern gebouldert, die von Männern geschraubt wurden. Oder ja, die Frauen lernen meistens, in der Regel, wenn man jetzt keinen Frauenworkshop macht, mit einer Headsetterin, lernen die Frauen das Schrauben auch von Männern. Und wir hatten uns gefragt, was passiert mit der Halle, mit der Atmosphäre in der Halle, mit der Halle allgemein, wenn man jetzt den Spieß komplett umdreht und ein wirklich komplett reines Frauenteam an Schrauberinnen hat, wenn jetzt dann wirklich Männer über einen längeren Zeitraum nur an Bouldern, die von Frauen geschraubt werden. Ich finde, man kommt dann natürlich zu der Frage immer ganz schnell, schrauben Frauen anders als Männer? Wenn wir sagen, nein, jeder hat seinen eigenen Stil. Aber wir hatten auch noch nie die Situation, dass wirklich über einen ganz langen Zeitraum nur Frauen zusammen geschraubt haben. Also wir denken, es ist bestimmt noch viel möglich und es gibt noch ganz viel zu entdecken. Und wir sind da gespannt, wie die Entwicklung weitergeht. Und genau, und wollen das natürlich auch unterstützen.
Ja, okay, das klingt sehr spannend, diesen Workshop da bei euch zu machen. Ein Root-Setting-Workshop nur für Frauen.
Ja, ich habe da auch noch ein paar andere Ideen. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ich würde ganz gerne auch bei uns hier im Süden in Baden-Württemberg eine Art Workshop für, und da muss kein Workshop sein, aber eigentlich einfach so einen Austausch zwischen auch erfahreneren Routenbauerinnen schaffen. Wie das Ganze sich dann geschaltet, weiß ich noch nicht, aber vielleicht wird es dann auch sozusagen Tage, vielleicht mal hier, wo dann nur Frauen schrauben oder wo man dann zusammen Boulder baut und einfach diesen Austausch schafft. Weil ich glaube, das könnte auch nochmal die Szene einfach ein bisschen zusammenführen und ein bisschen stärken.
Ich finde, das ist ein guter Ort, hier im Podcast darüber zu sprechen. Vielleicht melden sich ja ein paar bei dir.
Ja, gerne.
Das wäre doch super. Gibt es denn eigentlich Feedback aus eurem Publikum, dass es vielleicht den Leuten auffällt, dass Dinge anders sind bei euch in der Halle? Aus welchen Gründen auch immer? Also ob denen das jetzt auffällt, weil Frauen in leitenden Positionen sind oder nicht. Aber kriegt ihr Feedback von Leuten, die sagen, okay, bei euch in der Halle läuft irgendwas anders?
Ja, tatsächlich. Also wir kriegen ganz viel Feedback, dass bei uns die Atmosphäre sehr harmonisch, sehr angenehm ist, man sich schnell wohlfühlt. Und wir haben uns auch gefragt, liegt es jetzt daran, dass wir Frauen dahinter stehen oder ist es einfach auch die Besonderheit des Publikums? Vielleicht ist auch ja sehr sicher ein Zusammenspiel aus beiden. Das weiß man ja einfach nicht so genau. Aber was wir auf jeden Fall merken, auch in den Gesprächen mit anderen Frauen, dass jetzt gerade auch im Vergleich mit den Hallen bei uns so ein bisschen, dass wir hier eigentlich kaum oder ganz wenig Mansplaining erfahren und dass auch Frauen, Bilge, unsere Thekenleitung hat mir erzählt, dass sie auch hier ganz frei bouldern kann. Man fühlt sich nicht beobachtet, wie es vielleicht in manchen anderen Hallen ist. Und das merke ich tatsächlich schon auch als Frau. Ich meine, ich boulder ja selber auch hier und ich fühle mich da einfach sehr wohl.
Okay, ja schön. Und zum Schluss wollen wir nochmal den Schwenk zur Techniker Boulder Bundesliga machen, die jetzt in eurer Halle zu Gast ist. Könnt ihr uns das Root-Setting-Team für die Liga vorstellen?
Ja, bei uns werden dieses Jahr viele auch aus unserem Team selber mit schrauben. Da freue ich mich auch sehr. Also ich bin auch dabei. Merit ist dabei, eine sehr dynamische Schrauberin, würde ich sagen. Dann ist Kai, der mit mir auch öfters das Headsetting macht und mich vertritt und auch Headsetter im Rockadion ist. Merit schraubt auch mit. Dann gibt's einmal noch aus unserem Team den Walle, Valentin. Von anderen Hallen haben wir auch noch ein paar Leute dazu gebucht. Einmal Liam, das ist der Headsetter in Karlsruhe. Dann aus Karlsruhe kommt noch der Nico dazu. Dann haben wir die Noreen und den Robert aus dem Rockadion dabei und noch den Joscha aus Aschaffenburg. Denke ich, ein super Team. Wir kennen uns auch alle untereinander ganz gut, haben auch schon zusammengearbeitet. Von daher wird es auf jeden Fall ein gutes Setting.
Okay, dann wünsche ich natürlich noch ganz viel Spaß bei der Vorbereitung, die jetzt noch vor euch liegt. Und dann einen schönen Spieltag mit der Techniker Boulder Bundesliga. Danke fürs Interview.
Danke, dankeschön.
Das war's für diese Folge im Techniker Boulder Bundesliga Podcast. Danke an die Gästinnen in dieser Folge, an Melanie Michalski, Merit Staniek und Valerie Kalt. Infos zu denen bekommst du natürlich in den Shownotes zu dieser Folge. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Spieltag im Boulderhaus Reutlingen. Und bis zur nächsten Folge. Da begleite ich euch in die Boulderhalle Steil in Karlsruhe.